Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge BTS with Haider
und Potti und Gast.
Und Gast, genau. Ja, wir waren mal wieder so frei und haben uns mal Unterstützung eingeladen. Und ja, vor kurzem wurde sein erstes Spiel ausgeliefert, war ja ein Kickstarter, erfolgreich gefundet. Und die Rede hier ist von Flo. Hallöchen.
Hi. Schön, dass ich dabei bin.
Jetzt darfst du reden.
Jetzt darfst du reden, der Vorhang ist quasi auf.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich.
Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein darf. Das ist mir eine große Ehre.
Ich musste jetzt sofort irgendwie in mich reinlachen. Wenn du dich noch dran erinnern kannst, als der Matti da war, hieß die Folge ja danke, dass ich dabei sein durfte. Und der Matti hat nämlich sofort am Anfang, als er sich quasi vorgestellt hat, ja, mein Name ist Matti, bin von Popline Games. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Wäre eigentlich witzig gewesen, wenn der Vorhang dann wieder so zugegangen wäre, auf jeden Fall. Ja, Flo, was machst du? Erzähl mal kurz ein bisschen was für dich, damit die Leute, die dich nicht kennen, wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, wie du gerade schon dankenswerterweise mich vorgestellt hast, ich habe gerade meinen ersten Kickstarter veröffentlicht. Meine selbst gegründete Firma heißt Peacock Tabletops und das Spiel, um das sich das Ganze dreht, heißt Materia Prima. Ja, und genau, ich bin jetzt tatsächlich seit 2,5 Jahren als Spieleentwickler tätig und das ist mein erstes Projekt, was glücklicherweise jetzt erfolgreich war. Und ansonsten bin ich mal so ein bisschen nebenbei Lehrer.
Da grinst der Haider auch schon.
Jetzt generieren wir erstmal neue Klicks mit unserer Schülerschaft wahrscheinlich. Ich habe jetzt meine Schüler, die haben irgendwie auch, ich bin ja nicht so alt, aber die haben das Empfinden, man ist schon steinalt und dann haben die irgendwie jetzt mitgekriegt, dass ich einen Podcast habe und dann, sie machen einen Podcast, Herr Haider? Was? Worüber denn? Dann denken sie, boah, voll geil, und dann nicht so über Brettspiele. Also,
Die denken sich so schön real Sex Talk, ne, irgendwie. Der Haider erzählt dann über das Kamasutra und dann. Aber das Witzige war ja, wenn Flo, vielleicht kannst du dich ja noch erinnern, nachdem ja deine Kampagne dann angelaufen ist und es ja auch das Video bei mir gab. Ich glaube irgendwie, ich hatte plötzlich 10, 15 Kommentare. Oh, der Herr Farben, das ist mein Lehrer. Oh, das ist ja mein Lehrer. Oh, mein Lehrer.
Es hat keine Woche gedauert, da hat das Video jeder Schüler an unserer Schule gesehen und ich wurde von irgendwelchen Kids gegrüßt, die ich in meinem ganzen Leben noch nie hatte.
Voll gut. YouTube-Star. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Das ist eine, ja, die Geschichte ist etwas länger, sage ich jetzt mal.
Wir haben Zeit.
Ich hatte eine schlimme Phase. 7 Jahre lang habe ich promoviert und habe ich mich echt bei mir zu Hause vergraben und eigentlich bis auf Schreiben, Tippen und Schlafen habe ich gar nichts mehr gemacht. Und zur Ablenkung habe ich mir in dieser Phase immer Animes reingezogen. Und unter anderem, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Fullmetal Alchemist.
Ja, klar.
Mhm. Ja. Und das war tatsächlich so zumindest der thematische Grundstein für das Spiel. Ja, und eines Nachts lag ich also Brettspiele waren schon immer ein Teil von meinem Leben. Also ich habe schon immer gezockt im Freundeskreis, in der Familie. Und eines Abends, ich meine, wenn sich dann bei deiner Doktorarbeit die Gedanken kreisen und du kommst auf neue Ideen und irgendwann schweift man ab und man kann einfach nie einschlafen. Und dann bin ich auf die Idee für dieses Brettspiel gekommen und die Gedanken sind halt immer konkreter und konkreter geworden und die Kernmechanik stand dann plötzlich und irgendwann war ich an dem Punkt in dieser Nacht angelangt, wo ich mir gedacht habe, so, wenn ich jetzt einschlafe, ist morgen nichts mehr da. Und dann bin ich tatsächlich nochmal aufgestanden und habe mir den ganzen Schladderadatz einfach aufgeschrieben, 3, 4 DIN A4 Seiten voll gekritzelt. Und dann ist das Ding für 6 Jahre in der Schublade verschwunden.
Geil. Gereift, sozusagen.
Absolut.
Der Klassiker. Aber ich habe ja auch damals mit dem Christian Sauer, hatte ich auch mal gequatscht und der sagte, oh, mein Spieler, das hat irgendwie gefühlt 37 Jahre gedauert, aber der sagt auch so, Mensch, ich habe in der Schulzeit mal damit angefangen, Dann lag das mal wieder so ein paar Jahre, dann haben wir wieder ein bisschen weitergemacht und irgendwann wurde es dann halt konkret, ne? Ja. Spannend, spannend, aber da sprechen wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drüber, denn das Thema, was wir uns heute überlegt haben, das passt da auch ziemlich gut rein. Und damit wir jetzt nicht wieder in vollkommener Anarchie versinken, Getränk der Folge, Heider, bei dir?
Nee, lassen wir den Flo mal. Der Flo hat so genüsslich da was getrunken. Der kommt aus Bayern. Die haben, ja, also die Bayern, die haben ja gute Sachen und erst recht gutes Bier meistens. Was hast du da Schönes aufgetischt?
Ich halte das jetzt hier mal so rein. Das ist tatsächlich nicht mein Standardgetränk, wenn ich Radler trinke. Normalerweise trinke ich das gute österreichische Gösser, aber heute habe ich mir mal einen Hohen Tanner rausgelassen.
Hohen Tanner. Das ist auch lecker. Hohen Tanner. Das hört sich schon so exotisch an. Lecker.
Gösser ist aber auch Weltklasse. Ist ohne Witz Beste.
Ist sehr gut, ja. Mag ich auch. Mag ich auch. Aber so diese, das Helle. Ich war mal am Festival, da gab's dann so bayerisches Bier, das war warm aus der Sonne und selbst das konntest du warm trinken. Das kannst du warm und kalt trinken. Bayerisches Bier ist schon eine Wucht. Guck mal, das.
Warm ist schon echt eine Härteprobe.
Ja, aber du kannst, aber du könntest es tatsächlich auf dem Festival, konntest du sogar noch warm trinken. Also hat den Härtetest bestanden. Ja, mein Getränk standardmäßig wie eh und je aus dem guten Nordrhein-Westfalen, Gerold Steiner und, ich habe ja kein weiße Känze für heute vorbereitet, in weiser Voraussicht. Aber Potti, du wirst es sicherlich erraten können, wenn ich jetzt so eine Flasche hier habe, womit mixt man die bestenfalls?
Mit Gin.
Womit mixt man die? Genau, ich mache mir jetzt live quasi so einen Gin Tonic. Wir nehmen heute zum ersten Mal, nee Quatsch, zum zweiten Mal nehmen wir abends auf und nicht morgens um 11 Uhr. Und dementsprechend nehme ich mir die Freiheit, mit euch einen kleinen Gin zu trinken.
Boah, ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe vorhin auch noch dran gedacht, aber dann ist mir aufgefallen, ich habe momentan keinen Gin. Das Einzige, was ich momentan zu Hause stehen habe, ist Osborne Veterano, ein Asbach Uralt. Hier so ein Asbach hier. Und was habe ich noch? Ich glaube, nur fieses Zeug. Also ich könnte mir gar nichts Leckeres mixen.
Ich trinke Knut Hansen. Den habe ich von einem guten Freund zum Geburtstag bekommen. Knut Hansen.
So wie die Coke Light damals, die Coke.
Knut, nee, die hat der Alex ja mitgenommen, hat er nicht mitgebracht.
Bei mir in der Flasche gefehlt und dann am Unterbacher See wieder aufgetaucht, ne? Ich sag nur. Ja. Ja, manche Sachen prägen sich irgendwie ein, ne? Mhm. Ich will auch nochmal, du hast auch in einer Folge, da bin ich schon seit Tagen hinterher, aber da frage ich dich gleich, wenn ich jetzt hier mein Getränk der Folge. Also, ich habe immer das Video Minava Medium von der Flaschenpost und das letzte Mal, als ich bei der Flaschenpost bestellt habe, kam Gary und Gary sah ja aus wie hier, wie ist er nochmal, Heinrich, das Gespenst hier von
vom U-Boot. Boot.
Das U-Boot. Und jetzt zuletzt, das ist ja mal so ganz geil, und dann guckst du rein, dann steht da mal so ein Name und ist unterwegs zu dir. Diesmal war es Walter und Walter sah aber nicht aus wie ein Walter, muss man sagen. Walter sah aus wie ein Tupac Shakur. Und hat mir noch mitgebracht Bionade Litchi. Ich taste mich einmal durch die ganze Bionade-Krams. Und ich muss sagen, Litchi schmeckt schon mal besser als Zitrone Bergamotte. Da war auch damals auch irgendwie so ein Kommentar von wegen, irgendwie ist wie Frikadellen unterm Ärmel, ne? Wem schmeckt. Ja, und die Frage, die ich stellen wollte, Heider, du hast vor langer, langer Zeit, hast du irgendwann mal, da haben wir ja auch über den besten Eistee gesprochen. Und da hast du gesagt, Lipton-Eistee Sparkling ist so ein Kiffer-Eistee. Woher weißt du denn, was ein Kiffer-Eistee ist?
Nee, Lipton-Eistee Sparkling, nee. Ich meine, der Pfanner, da habe ich gesagt, dieser 2 Liter grüner Tee.
Ja, woher weißt du denn, welcher
Eistee? Bin ja mit einer Polizistin zusammen. Bin ja mit einer Polizistin verheiratet. Und wir haben letztens bei uns ein Wäldchen, das ist so ein Kifferwäldchen, so ein bisschen, ne? Da sind mittlerweile immer so dubiose Gestalten, die dahergehen. Letztens haben wir so 3 so Jungs da gesehen. Einer hatte einen Eistee unterm Arm und dann sagt die Nina zu den 3 so, lass euch nicht erwischen. Und dann sagt der eine so. Also, es ist ungeschriebenes Gesetz. Aber
was so in Remscheid-Lennep so alles los ist auch im Wald, ne?
Aber auch ich habe meine Probierphase hinter mir, sagen wir mal.
Ich finde, wir sollten
1990 oder so.
Ich finde ja auch, wir sollten irgendwann mal eine Folge, sollten wir auch mal so schön abends drehen, machen wir so eine Off-Topic-Sonderfolge, da gönnen wir uns mal einen. Da knallen wir uns einfach mal schön einen rein und lassen mal ein bisschen laufen. Aber das kündigen wir vorher an, damit die Hörer auch genau wissen, worauf sie sich einlassen.
Ja, vor allem unsere Schüler dann, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Und vor allem nicht, dass der Dominik noch gerade in die Gruppe geschrieben hätte, wie ich wäre so verpeilt gewesen im letzten Podcast beim Weiße, Weiße, Känze, Känze. Also gar nicht, klar. Zwischendurch überlegt man mal, aber
Aber es waren ja auch schwere Fragen, muss man sagen. Also da darf man auch mal in sich gekehrt sein.
Aber nicht verstrahlt gewesen.
Nein, das bist du permanent. Da kann man nicht dran
eben vorbei.
So, dann, bevor, ich habe es gerade schon mal angedeutet, wie die Anarchie walten lassen. Heidi, mein Schnuggelchen, der Recap.
Ja, ich will den Recap ganz kurz halten, damit der Flo hier auch ein bisschen zu Wort kommt, der Arme. Sonst gibt er uns nur sein gutes Aussehen hier und muss verstummen. Dann kommt der rote Vorhang wieder drüber. Ich musste gerade auch wieder mal überlegen, standardmäßig, was war im letzten Podcast? Und wir hatten einen Themenblock, den wir jetzt quasi in die heutige Folge mit übernehmen werden, gemeinsam gleich mit dem Florian drüber quasseln werden, nämlich Keeper. Und das wollten wir in der letzten Woche anschneiden, aber unser Themenkomplex mit Twilight Imperium und unseren Spielerfahrungen mit Twilight Imperium hat quasi den Zeitrahmen so ausgefüllt, dass wir es für besser erachtet haben, es heute in die Folge mitzunehmen, über das andere Thema zu sprechen, bevor wir es kleckern. Haben ein lustiges weiße Känze durchgeführt und ja, die Folge war ganz im Zeichen von Space und Weltraum und unseren Erfahrungen. Und das haben ja auch viele Zuhörer dann irgendwie teilen können oder sind heiß aufs Spiel oder haben selber Erfahrungen mit Twilight Imperium gemacht, sodass du das wahrscheinlich jetzt gleich in den Kommentaren nochmal wiedergeben wirst. Und ich glaube tatsächlich, so wo ich da Materia Prima da oben auch sehe, so freue ich mich gleich so ein bisschen auf deine Ausführungen natürlich auch, Flo, bezüglich Keeper und Spieleentwicklung, weil man will ja, glaube ich, das bestmögliche Spiel entwickeln. Und ja, das ist der Ausblick für die Folge heute. Das wird sehr interessant und jetzt kommst du wahrscheinlich noch mit ein paar Kommentaren, ne?
Ein paar Kommentare, jetzt habe ich gerade allerdings gesehen, ist wieder ein bisschen was schief gelaufen, wie immer. Ich habe die Kommentare alle hier, aber irgendwie hat er den Namen nicht mitgedruckt. Aber ist nicht schlimm, bei dem einen oder anderen weiß ich auch noch, was dazugehört. Hier ein Kommentar. Wir haben ja auch so ein bisschen, als ich habe das Thema ja angeschnitten in der letzten Folge, weil ich mir ja meinen Star Wars Imperial Assault zusammengesammelt habe. Und hört, ich habe es tatsächlich jetzt tutti completi. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe die Twin Shadows Expansion auf Englisch. Dann habe ich, Boba Fett auf Spanisch. Dann kommt jetzt noch aus Spanien, kommt jetzt
Hola, me llamo Boba Fett.
Und jetzt kommt noch aus Spanien, kommt morgen an, El Corazón del Imperio, ja, also einmal im Herzen des Imperiums auch auf Spanisch. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein oder zwei Characters auf Englisch. Allerdings gar nicht so tragisch, denn da geht auch noch mal ein ganz dicker Gruß raus an die Arends. Da hat der Marcel schon angeboten, der Vater hat irgendwie eine Druckerei und dann scannen wir die ganzen Karten und alles ein. Dann werde ich die ganzen Character Boards, diese ganzen Teile werde ich alle laminieren, werde mir alles ausdrucken und so weiter und so fort. Dann habe ich trotzdem was Schönes und da ja auch gerade mein dickes, fettes Imperial Assault Inlay unterwegs ist, wird das passen. Auf jeden Fall bin ich mal kurz auf diese Kampfpreise eingegangen. Und dazu hat der Momo nämlich geschrieben, zum Thema Sammlerpreise habe ich auch noch eine Erfahrung. Hab mal beim Flohmarkt in Facebook eine Too Many Bones gesucht, in einer Zeit, in der es gerade auf der Homepage von CTG nicht verfügbar war. Und einer hat mir dann das Grundspiel mit 3 Erweiterungscharakteren für 450 Euro angeboten. Da habe ich dann mal vorsichtshalber höflich abgelehnt. Mittlerweile habe ich alles, und das alles hat er alles groß geschrieben, aus dem Too Many Bones Universum zum Teil gebraucht gekauft und zum Teil neu und bin im Endeffekt noch deutlich unter 450 geblieben für deutlich mehr Zeug. Habt ihr auch schon mal so Erfahrungen gemacht, dass ihr irgendwie auf irgendwas verzichtet habt, weil es mega teuer war oder trotzdem zugegriffen habt? Flo, vielleicht willst du noch was dazu sagen. Hast du auch mal so eine Erfahrung gemacht mit Sammlerpreisen?
Ich habe ja tatsächlich auch fast eine komplette Sammlung von Imperial Assault. Allerdings habe ich mich noch nicht zu den englischen und spanischen Varianten durchringen können. Aber gerade für die Boba Fett Erweiterung, für die größere, ich weiß gar nicht gerade wie die
Twin
heißt.
Twin Shadows.
Ist das
unter im Schatten der Zwillings?
Boba Fett, die Jabba the Hutt Erweiterung.
Jabbas Reich?
Jabbas Reich, genau. Für die habe ich tatsächlich, glaube ich, weil die eine der ersten war, die nicht mehr zur Verfügung stand, habe ich, glaube ich, dafür auch 150 Euro.
Ich habe meine vor knapp 2 Monaten noch in der Spieleburg in Göttingen für 69 Euro bestellt. Oder 79, weiß ich gar nicht mehr. Regulärer Preis. Die hatten noch Restbestände. Und das Witzige, ich bin da auch drauf aufmerksam geworden, durch das Video vom Brettspielblog. Der wohnt da ja auch in Göttingen. Und die, das fand ich ganz geil, also sollten das jetzt ein paar Leute hören, die noch Bock haben, vielleicht habt ihr noch Glück, meldet euch mal in der Spieleburg. Und da hatten die tatsächlich so Restbestände. Und da haben natürlich manche Leute angerufen und haben gesagt, ey, gib mir mal 10-mal Jabbas Reich. Und da haben die halt bewusst gesagt, machen wir nicht. Also jeder darf ein Exemplar kaufen, weil wir wissen halt genau, wenn du jetzt 10 bei uns für 69 kaufst, landen danach 9 Stück für 150 auf eBay. Das fand ich halt total cool gemacht. Und da habe ich es noch echt zum fairen Preis gekriegt. Also ich habe Jabbas Reich, Tyrann von Lothal, Rückkehr nach Hoth und Bespin Gambit. Die 4 großen Erweiterungen habe ich bei denen noch bekommen. Und ich habe jetzt sogar noch im Brave New World aus Köln, da habe ich irgendwie angerufen, völlig verzweifelt, boah, habt ihr noch Character Packs? Und die hatten noch Maul, Palpatine, Leia Organa, also alles, was richtig selten ist. Und das habe ich jetzt zum normalen Ladenpreis noch gekriegt. Richtig gut.
Maßlos.
Alles auf Deutsch.
Maßlos.
Ja, habe ich ja schon mal zu gesagt. Das ist auch, da bin ich auch, stehe ich auch vollkommen dazu. So, dann ich muss noch mal, seht's mir nach, wenn ich jetzt echt die Namen der Kommentare nicht hab, aber dann war noch ein Kommentar, also Verkäufer, ich glaube, das war Nobby, glaube ich. Nobby hat geschrieben, also Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen waren bisher leider meistens nicht so der Burner, von Spielen mit feuchtem Kellergeruch, die sofort in die Tonne gewandert sind, bis zum Spielkarton notdürftig mit Geschenkpapier umhüllt als Versandverpackung, war schon alles dabei. Habt ihr auch mal so Horrorpakete gekriegt?
Ich habe mal so ein ganz schlimmes Andor-Paket bekommen. Ich habe meine erste Andor-Erfahrung relativ spät erst gemacht. Die habe ich mir dann auch bei eBay geschossen. Und die Karten sahen, kennt ihr diese Spielkarten? Omas Rommelkarten oder Omas Gardkarten? Ja. Also so ölig, klebrig zusammenkleben. Ja, so ungefähr waren die auch. Also es war abartig. Ich habe das Ding so, wie es war, in die Tonne geworfen. Ich wollte es gar nicht anfassen. Es war wirklich widerlich. Scheiße.
Boah, zum Glück, also, bis jetzt, toi, 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 bei mir ist alles immer super gelaufen.
Erstens, ich verkaufe super viel über eBay Kleinanzeigen und man macht das ja auch transparent. Und ich glaube, anhand der Anzeigen der Leute, also wenn man da bewusst drauf achtet und eher so ein paar Raritäten schießen will, und wir sind ja schon eher spezielle Spieler, da kriegt man meistens die exklusiven Spiele auch aus guter Hand. Nicht, vielleicht nicht preislich immer erschwinglich, aber so die Exoten an Spielen, ich glaube nicht, dass... Da weiß jeder, was das vielleicht an Wert hat. Da wird das Spiel auch wertgeschätzt. Und dann, ich glaube, so Spiel des Jahres und so, wenn das günstig kriegst, dann kann es natürlich auch mal irgendwie auf die Nase fallen. Aber ich glaube, grundsätzlich guckt man sich den Verkäufer an und dann erlebt man.
Es sei denn, das läuft so, wie in dem Fall, wenn der Heider ein Mikro kaufen will, sieht den Schnabberpreis, schreibt und plötzlich wird das Ding gelöscht, weil es irgendeine dubiose Anzeige war.
Aber das war ja natürlich auch wieder ein gesonderter Fall. Das war schon wieder ein Elektroartikel. Das war ja letztlich nur bedingt mit Brettspielen behaftet oder verhaftet. So.
That's true. Ja, dann kleiner Kommentar vom Thomas Eckert. Der Thomas hatte geschrieben, also erstmal ging es darum, dass er halt gesagt hat, dass er mittlerweile halt mehr zum Sammler als zum Spieler geworden ist. Aber was ich ganz witzig fand, da hat er auch noch Bezug auf eine vorherige Folge genommen. Kleiner Tipp, was mir da gerade noch einfällt, lager deine Spiele doch einfach beim Heider auf der Ranch. Der hat doch im Ballsaal bestimmt noch Platz. Ich bin ja dafür, wir sollten wirklich mal ein Wochenende bei den Heiders verlosen. Das sollten wir mal machen. Da freut sich Nina. Hab da mal ein bisschen.
Weißt du, wo die Nina den Podcast gehört hat und hat diesen Kommentar von dir, der hat die erstmal große Augen gemacht.
Ja. Mega gut. Ja, dann ich glaube, das müsste der Tobias gewesen sein. Der hat nochmal ein bisschen was geschrieben zum Thema Add-ons bestellen und so. Er ist jetzt auch bei geht mittlerweile auch all in ein, wenn er irgendwie richtig Bock auf ein Spiel hat, weil er halt auch das Gefühl hat, so später kriegst du halt dann irgendwie die Sachen nicht mehr, ne? So, dann, ich lese es jetzt mal kurz vor, mehr nur die Hashtags, der Friede hat sich ja mal wieder hinreisen lassen, mal zu kommentieren. Ich lasse den Kommentar mal großartig raus, aber ich lese mal nur seine Hashtags vor und die sagen, glaube ich, alles. Hashtag Schildkröte, Hashtag TI3, Hashtag ungeschlagen, Hashtag eingeigelt, Hashtag Space Dog. Hashtag darf ich das nochmal aktivieren? Hashtag Epic, Hashtag Gepetto. Und die Hashtags sind die, ohne Scheiß, diese Hashtags spiegeln eigentlich die gesamte Spielerfahrung von ihm wider.
Schwach.
Richtig
cool. Mangelhaft bis ungenügend.
Richtig cool. Dann hat man noch einen Kommentar, wo es darum ging, dass Heroes of Land and Sea richtig gut ist. Also da haben recht relativ viele Leute mir auch noch Infos zukommen lassen, dass sie das halt echt richtig gut finden, das Game. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar Leute noch angefixt, was das Thema Twilight Imperium angeht. Wie gesagt, ich habe jetzt leider nicht die Namen, das ist immer ein bisschen blöd. PS, nur das mit dem Eagles-Pulli müssen wir noch mal klären, machen wir in einer ruhigen Minute. Dann Sassi, nee, ich weiß gar nicht, was Sassi war, Klugscheißen, Hashtag Klugscheißen. Direkt am Anfang meinte der Kollege Haider, der Amazon-Chef verdiene $200 pro Minute. Das kam mir für den reichsten Menschen der Welt doch arg wenig vor. Kurzer Blick ins Internet. Jeff Bezos verdient 4,4 Millionen US-Dollar pro Stunde. Überschlagen demnach $73.000 pro Minute. Quelle Handelszeitung CH.
Hätte ich jetzt gesagt, er hätte 3.000 Trillionen pro Minute verdient, dann würde ich sagen, oh nee, so viel ist auch nicht.
Ja. Aber krass, $73.000 in der Minute. Hör ich mal. Das ist ein Jahresgehalt von einem oder von zwei Jahresgehälter von einem Normalsterblichen. So, jetzt gucke ich mal, ob hier noch was ist. Genau, dann auch noch eine Korrektur meinerseits. Der Christoph hat gesagt, euer weiße Känze von heute fand ich auch wieder mega. Allerdings ist Potti da ein Fehler unterlaufen. Die Ausgaben der Gesellschaft, laut Statista lagen die Ausgaben der Gesellschaft in Deutschland nur bei 550 Millionen. Siehe Statista, bla bla, bei Feuerland hast du Heider dafür auf die Antwort aber auch draufgehoben. Insofern gut. Dann nochmal was zu TI 3, Hausregeln, dann stimmt, der Omar hatte ja nochmal ein bisschen seine Erfahrung wieder reingegeben. Dann, ich glaube, das war Dan the Man in the Board Game Van, die haben Black Rose Wars immer falsch gespielt. Die haben die Forgotten Spells immer wieder zurück ins Deck gemischt, Alter. Das ist natürlich derbe, ne? Hat er gesagt, muss auf jeden Fall, muss er direkt nochmal neu zocken. Dann, der Magnus hat geschrieben, ich vergesse ständig ein Feedback zu geben, wenn ich was gekauft habe. Manchmal mache ich das. Und meistens bin ich zu heiß aufs Auspacken, dass ich nicht mehr antworte. War ja nochmal die kleine Anekdötchen mit dem Heider, der einen schönen Brief nach Australien geschickt hat und da kam nichts zurück. Und Zitat zum Schluss, da ging es nochmal um das Thema, ich bin mir nicht sicher, ob ich was verkaufen soll oder nicht. Zitat dafür, um das Ganze abzuschließen, zu gut, um es ausziehen zu lassen, aber zu schlecht, um es auf den Tisch zu bringen. So, dann die drei Spiele. Flo, du darfst anfangen. Ach so, bevor du jetzt anfängst, vielleicht noch mal ganz kurz, wie gesagt, das tut mir jetzt leid, dass ich irgendwie, hat mein Drucker jetzt auf kurz vor knapp die Namen nicht mitgedruckt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Beim nächsten Mal wieder besser. So, Flo, it's your turn, die drei Spiele.
Ja, ich fange jetzt einfach mal mit dem Spiel an, das ich als letztes gespielt habe. Das steht hier auch hinter mir. Das ist das tatsächlich das Cowboy Bebop. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von dem Anime und habe am Dienstag meine ersten zwei Testrunden absolviert. Und fand's geil. Richtig geil.
Was ist für ein Spiel? Worum geht's? Was wird gemacht?
Cowboy Bebop ist ein Deckbuilder. Und wie gesagt, man spielt die Crew. Und man spielt tatsächlich nicht, also man spielt nicht miteinander, aber auch nicht wirklich gegeneinander. Sondern die Karten stacken sich, je nachdem, welche Crewmitglieder auf deinen Deckbuilding-Karten abgedruckt sind, kannst du dir ihre Sonderfähigkeiten mitnutzen und somit Kohle verdienen. Also das Setting ist, dass man so eine Crew an Weltraum-Kopfgeldjägern spielt und von Planet zu Planet reist und dort Kriminelle fangt.
Okay, geil. Hört sich gut an
eigentlich. Eigentlich relativ spannend, ne?
Ich habe gehofft, dass es gut ist. Wie gesagt, ich liebe das Franchise und es war gut. Ich werde es behalten.
Also ein Keeper, ja, vorher.
Es ist ein Keeper.
Ja, Production Value ist auch enorm hoch. Also wie gesagt, da haben sie irgendwie alles richtig gemacht.
Okay. Gefällt mir gut. Nummer zwei?
Soll ich gleich weitermachen?
Ja, wir hauen immer jeder dann seine drei Games durch.
Okay. ja, Nummer zwei, sage ich jetzt einfach mal mein aktuelles, absolutes Lieblingsspiel, was wirklich regelmäßig bei meiner Gruppe auf den Tisch kommt. Und das ist aktuell Vindication.
Vindication, sehr schönes Spiel.
Und ich kann mir gerade irgendwie gar nicht vorstellen, dass ich irgendwie ein Spiel aktuell geiler finden kann. Wobei nach eurer letzten Besprechung von Twilight Imperium bezweifle ich das gerade. Also da habe ich mir tatsächlich auch gleich bestellt nach eurer Folge. Aber das muss erstmal noch auf den Tisch kommen. Aber wie gesagt, aktuell Vindication. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie viel besser und eleganter man ein Spieldesign machen kann.
Ja, also, Vindication ist schon super. Sag vielleicht noch mal kurz, wir hatten beim letzten Mal noch so für wie viele Spieler und sowas. Ich glaube, Vindication ist für 2 bis 4. Vier, meine ich, ne? Ab 14 Jahren. Ungefähr?
Oh, ich habe es jetzt leider gar nicht hier.
Ungefähr, ungefähr. Aber ich finde es auch super geil. Ich meine, Nebula, wie heißen die? Orange Nebula, die haben ja auch, das Material ist einfach super geil. Ich bin leider im letzten Kickstarter nicht reingegangen wegen Kohleproblemen. Aber das fand ich auch relativ spannend mit diesen einzelnen Modulen, wo du die einzelnen Planeten quasi spielst. Und das sind alles einzelne Szenarien, Bausteine. Also das Material ist schon mal richtig, richtig, richtig. Du bist dabei?
Ja, ins dabei.
Ja, gut. Ist der Pledgeman da schon offen?
Weiß ich nicht. Also wenn er aufgeht, sage ich dir nochmal Bescheid.
Mach das. Vielleicht habe ich bis dahin die Kohle, dann kannst du mich mitplätschen. Ich glaube, da gab es letztens nochmal einen Ledge-Plate-Pledge oder so, aber nee, bin ich also bis jetzt nicht drin gewesen. Aber wie, also Vindication, sehr cooles Spiel. Was gefällt dir am besten?
Jetzt habe ich schon.
Am allerbesten finde ich, wie gesagt, keine Ahnung, du kommst so fluffig in dieses Spiel rein. Es gibt kaum Mikroregeln. Also alles, was du wissen musst, kannst du innerhalb von 5 Minuten an einen neuen Spieler vermitteln und es bietet trotzdem eine unfassbare taktische Tiefe.
Also wie bei Twilight Imperium quasi.
Nicht. Ja, Flo, du hast leider noch kein Twilight Imperium gespielt.
Jetzt habe ich ja echt schon ein schlechtes Gewissen, weil ich das damals ausgeschlagen habe, das Spiel. Ihr beiden so, oh, voll geil, und ich so.
Boah, doch Vindication ist schon Material, super, das Material ist geil.
Material sieht schon toll aus, auf jeden Fall. Ja. Also
das ist schon
das Auge kriegt schon was geboten, tatsächlich.
Ja, ja.
Und ich meine, obwohl es so mechanisch ist, kommt das Thema irgendwie trotzdem noch zum Tragen. Also wie gesagt, ich aktuell unser absolutes Lieblingsspiel.
Cool. Darf
an keinem Wochenende fehlen.
Cool.
Wie lange ist die Spielzeit dabei?
Ich würde sagen 90 bis 120 Minuten so, gefühlt.
Ich würde wirklich auf 90 fast beschränken.
Ja. Also geht schnell.
Es ist, du kriegst es locker durch, ja. Also zu viert, mein Gott, kann schon mal 2 dauern, aber.
Ich glaube, es kommt mal drauf an. Es gibt ja noch diese Module, wo du dann noch diese Relikte da irgendwie hast, diese Monumente und sowas, ne? So, da kann das, glaube ich, dann kommen noch mal so ein paar Sachen dazu. Aber so vom Grundding her, glaube ich, auch so 90 Minuten, also 120 in der Erstpartie würde ich schon einrechnen. Aber 90 ist schon realistisch, ja.
Ja, ich war damals im zweiten Kickstarter dabei, da waren ja dann in der Box alle Erweiterungen mit drin. Ich bin noch nicht durch mit allen Erweiterungen. Also das Spiel bietet immer noch so viel Variation, dass du gar nicht so viel neues Zeug permanent mit reinpacken musst.
Ja, ich habe auch die Alliance-Box, die ist bei mir noch in Folie. Diese und die bringt ja auch noch mal echt ein paar coole Moves mit. Also.
Ja, absolut. Nee, also sehr, sehr großartig. Und als letztes hätte ich auf meiner Liste noch Skulk Hollow stehen, als kleinen Geheimtipp.
Weiß nicht, auch bei dir da hinten in dieser schwarzen Box.
Da habe ich auch den Kickstarter damals gesehen und ich weiß nicht, war nicht ganz 100%. Ich bin mal gespannt, was du jetzt sagst.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel kam Gott sei Dank, bevor ich mit meinem Spiel in die Produktion gegangen bin. Und das Spiel macht so viel richtig, allein von seinem Produktionswert her. Ich habe mich zu 90%, was Inlay betrifft, was Materialien betrifft, von Skulk Hollow inspirieren lassen, weil das Ding der absolute Hammer ist, was den Production Value angeht. Aber viel wichtiger ist ja das Spiel und es ist auch geil. Es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Ich weiß, wenn man nicht oft zu zweit spielt, aber ich spiele sehr, sehr oft zu zweit, fliegt es dann meistens raus. Aber allein diese Asymmetrie zwischen diesem Fuchsvolk, das der eine spielt, und den Monstern, das die andere Partei spielen muss, das ist so cool gemacht und es bietet immer wieder neue Möglichkeiten, diese Monster oder die Füchse in irgendeiner Weise in Bedrängnis zu bringen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Spiele, dieses Spiel auch von der PlayStation, Shadow of Colossus?
Boah, sagt mir was.
Kolosse. Nee.
Ja, doch, klar, kenne ich, ja. Nie gespielt, aber ich kenn's.
Und allein das ist schon geil. Du hast eine World Map und daneben liegt die Map von dem Monster. Und als Füchse kannst du dich so, also als Monster bewegst du dich nur auf der World Map. Und als Füchse kannst du dich sowohl auf der World Map als auch auf dem Monster bewegen. Super lustig.
Cool.
Ach so, ja, stimmt. Jetzt habe ich auch das Spiel wieder im Kopf dazu. Doch, das war so eins, wo ich kurz davor war, aber nicht hundertprozentig danach überzeugt war irgendwie.
Vielleicht dann bald der zweite Kickstarter mit neuen Monstern und einer, ich glaube, einer Wolfsrasse. Ich bin noch nicht hier. Ich werde es mir holen. Ich habe schon alle Völker und alle Monster durch bisher.
Krass.
Cool.
Ja. Heidi, wie sieht's aus?
Hört sich interessant an. Also werden wir später nochmal drauf kommen. Ich bin jetzt auch nochmal durch meine Sammlung gegangen. will ich nochmal was verändern oder bleibt es auf jeden Fall? Und ich bin natürlich immer offen für besondere Spiele. Das hört sich schon eigentlich ganz cool an und besonders an. Und ja, das waren deine drei Spiele schon? Nein, doch, klar.
Doch, es waren drei Games.
Tatsächlich. Genau. Und jetzt willst du, dass ich loslege, oder wie?
Ja, sicher.
Denn gleich kommst du wieder und sagst dann, ah, ich mach's heute nur ganz kurz. Und dann hast du wieder doppelte Erzählzeit von mir. Ich habe eine ganze Menge Spiele hier drauf. Ich habe jetzt zwischen dem letzten Treffen von uns hier online gar nicht viel gespielt, sondern Cloud Spire. Das war das Einzige. Und das hat es auch in sich. Und ich muss immer wieder feststellen, es ist echt ein tolles Spiel. Und Chip Theory ist so ein Verlag, habe ich das Gefühl. Entweder man liebt die oder man findet die völlig kacke. Mhm. Weil diese Chips ist halt nicht so jedermanns Sache. Aber ich finde die Umsetzung des Ganzen, dass du zum Beispiel deine Helden promoten kannst und dann drehst du halt den Chip und du bewegst die fort. Und ich habe mir jetzt sogar nachträglich nochmal den Pledge Manager geöffnet und habe die Spires, also diese Miniaturen bestellt, die nicht so ganz billig waren. Aber die haben eine verbesserte Übersichtlichkeit auf dem Feld geschaffen, sodass der Spielspaß für mich dadurch nochmal echt verbessert war. Und ja, es ist ein schönes, also Cloud Spire ist ein schönes Programmierspiel und macht alles richtig, finde ich. Du hast einen Helden, der kann sich frei bewegen letztlich. Du hast die Minions, die programmierst du im Vorfeld und die bewegen sich einfach dann so stumpf auf die Base hin, die du im Vorfeld ansteuerst. Und das, ich sag mal, die Runden, die Spielrunden, diese Waves sind klar strukturiert und ich hatte am Anfang wieder echt so Bedenken, dachte so, ah, jetzt brauche ich wieder ewig, um reinzukommen, weil es lange her ist. Aber einen Durchgang und dann bist du wieder voll im Element und irgendwie macht das auch Spaß zu wählen, wen nehme ich jetzt mit und was kann ich ausgeben und wie plane ich jetzt? Und ich hatte wirklich einen richtig, richtig geilen Spielzug vorgeplant, wo ich dann irgendwie später noch einen so kurz vor der fremden Base promoten konnte. Also da haben meine beiden Mitspieler gesagt, das war ein perfekter Spielzug, aber die Jasmin hatte schon eine Trillion Spires auf dem Feld und hat dann trotzdem meinen Zug zerschossen. Und ich habe mich total geärgert und alle sagten, eigentlich hätte man den Zug jetzt nicht besser planen können, aber es war halt ärgerlich. Und irgendwie so, es ist so ein Optimierspiel tatsächlich auch richtig, richtig geil. Guck mal, Florian, du nickst mir zu.
Ja, wie gesagt, ich habe es tatsächlich erst einmal auf der Messe gespielt. Und ja, ich war auch absolut begeistert. Aber leider besitze ich es noch nicht.
Mega Game. Aber es hat natürlich auch wieder seinen Preis, ne? Also man muss ja wirklich sagen, CDG hat halt immer ein sehr gehobenes Material, die Karten und alles ist ja Neopren und echt Plastik, so. Da kannst du halt eine Kiste Bier drauf ausschütten, dann hängst du zum Trocknen auf, spülst einmal ab und kannst du wieder zocken, ne? Das ist halt mega Material, aber ne, ich glaube, die Grundbox kostet halt dann wieder 150 Öcken oder so, ne?
Ist halt so. Das ist gar nicht. Es ist ein wirklich tolles Spiel, ja.
Absolut. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich zu einem Chip Theory Spiel greifen würde, dann wäre es erstmal Too Many Bones.
Oh, ich liebe es. Ich liebe es.
Wie gut, dass ich beides habe.
Ja, ich auch.
Ich habe Too Many Bones finde ich auch super, super geil. Und diese beiden Spiele sind auch tatsächlich echt so Keeper, wo ich sage, die werden hier nicht ausziehen. Also die sind. Ich finde sie so cool und aber dann gibt's auch wieder die Leute, die sagen, oh ja, so ein Spiel für mich, das ist für mich irgendwie kein Brettspiel mit so Pokerchips und so voll lösig. Deswegen sage ich, also es muss einem schon zusagen und gefallen, aber wenn man, glaube ich, so ein Spiel gespielt hat, dann kann man sich da gut von überzeugen lassen, dass die was drauf haben, die Jungs. Ja, dann mein zweites Spiel. Jetzt muss ich schon überlegen, ne, was ich hier nehme. Ich muss mal Monumental herausstellen. Sehr, sehr witzig. Das ist ja auch ein Deckbilder letztlich. Also läuft unter Civ Game, ist aber letztlich ein Deckbilder, der mit der Besonderheit arbeitet, dass du nicht wie bei vielen Deckbildern 5 Handkarten ziehst und mit denen deine Aktion machst, sondern du hast ein Raster von 3x3 und ähnlich wie bei unserem Weiße-Weiße, Känze-Känze. Und wählst eine Reihe und eine Spalte aus. Und dort aktivierst du dann letztlich die 5 Karten, wie du sie gerade brauchst. Das heißt, du hast eher so nochmal so ein bisschen Varianz, nochmal ein bisschen Planungsfreiheit, was ich eigentlich ganz cool finde, um deinen Zug im Deckbilder auch noch zu planen und nicht so ganz dem Zufall zu überlassen, weil Deckbilder ist ja schon so ein bisschen zufallslastig. So, ich liebe Deckbilder, aber das ist nochmal so eine Komponente. Und das Lustige an der Sache war, beim letzten Mal, ich glaube 3 oder 4 Podcasts her, habe ich nur gesagt, ach, da ist ja dieses Spiel auf der Messe da, was hier so voll overproduced war und dann irgendwie schlecht abgeschnitten hat. Und jetzt hatte ich mich nochmal unterhalten mit Freunden und die sagten, ja, wir fanden das auf der Messe irgendwie so mit so einer krassen Downtime und so, das war ein bisschen nervig und eigentlich war es gar nicht so schlecht. Ich hatte es irgendwie als schlecht in Erinnerung. Jetzt ist der zweite Kickstarter gestartet mit der Erweiterung, mit dieser African Expansion. Und das Ding geht gerade ganz gut ab. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt unbedingt rein, aber ich glaube, Leute, die Deckbilder mögen, die sollten sich das mal anschauen. Ich glaube, das bietet, also man sollte nicht erwarten, dass es jetzt das absolut krasse Zivilisationsspiel ist. Aber ich glaube, für Leute, die so ein bisschen einen taktischen Deckbilder spielen wollen mit so einem kleinen Civ-Charakter, könnte das gut was sein. Ich bin noch nicht 100%ig überzeugt, dass ich da einsteigen werde. Es gibt jetzt sogar diese günstige Standardversion mit Standees. Das Base Game gibt's, glaube ich, sogar dann im Pledge Manager. Das kostete im ersten Kickstarter 65 €, habe ich nachgeguckt. Das wäre vielleicht noch sowas, wo ich sagen würde, ohne Minis, vielleicht nur das Base Game würde mich reizen. Aber man kann da auch wieder viel Geld lassen in dem Spiel. Florian, du schüttelst du nix quasi, du hast es auch auf dem Schirm?
Ja, klar, stehe ich da schon die ganze Zeit drauf, aber das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es das Ding ohne die Minis gibt, dann wird es tatsächlich auch interessant für mich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, momentan habe ich es eigentlich für mich ausgeschlossen, auch wenn ich ziemlich scharf drauf bin, aber
die Minis sind schon...
Dann hast du da wieder 15 Boxen rumstehen mit Minis und ich habe dann immer den Drang, die dann auch bemalen zu müssen. Das ist ganz schlimm bei mir. Und
kenne ich.
Eigentlich will ich momentan gar keine Spiele mit großartiger Mini-Fracht drinnen, weil ich komme eh nicht dazu. Und dementsprechend mit Standees fände ich es eigentlich eine ganz coole Sache.
Wir werden ja nachher auch noch von einem Spiel erfahren, was auch mit Standees ist, ne? Ja, warum ich darauf komme, ist, diese African-Erweiterung ist nämlich jetzt kurzfristig dann quasi auch nochmal angeboten worden als Pledge mit der Standee-Version. Das heißt, das hängt damit zusammen, dass sie dann auch nochmal das Grundspiel im Pledge-Manager, aber du kannst es nicht vorab wählen, raushauen werden als Grundspiel dann als Standee-Version.
Also vorsichtshalber mal mit einem Euro rein.
Ja. Ja, also Monumental wollte ich dann nochmal in dem Zusammenhang erwähnen und dann, ich habe noch ein paar Spiele auf der Angel, aber ich mache es kurz oder lang. Und zwar startet im nächsten Monat für mich ein All-In-Projekt, wo ich jetzt schon ein Jahr drauf stehe. Und zwar wird es Dead Reckoning sein von John D. Clare. Ich habe schon in allen meinen Gruppen da so ein bisschen mit geworben. Es ist jetzt quasi sein drittes Spiel mit Cardcrafting. Das erste war Mystic Veil, war ja damals ein richtiger Erfolg. Was ich bei Mystic Veil nicht so super finde, ist, dass man sehr simultan so nebeneinander her spielt. So, jeder macht so seinen Kram so ein bisschen. Aber es hat mich schon immer gereizt, so dass man so im Prinzip so einen Deckbildergedanken weiterspielt und so die Karten dann nochmal so optimiert und craftet, dass die nochmal quasi so eine Einzigartigkeit dann haben. Dann hat er Edge of Darkness, ne? Wie heißt das, Potti? Ne? Edge of Darkness, ja. ist auch so ein Card-Crafting-Game mit so einem Middle-Age-Thema dann, ne? Verbessere mich, wenn ich es falsch sehe. Das hat mich noch nicht so final überzeugt gehabt damals. Auch der Preis war, glaube ich, auch recht happig, ne?
Boah, da sage ich gleich was zu.
Und ja, jetzt habe ich Dead Reckoning die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt und jetzt haben die so ein kleines Image-Video rausgebracht. Man sieht noch nicht viel über das Spiel, aber es ist ein 4X-Spiel. Es hat einen unheimlich lustigen Angriffsmechanismus mit so Cubes, die so rollen in diesem Imagefilm. Und Card-Crafting-Effekt ist, dass du wirklich die Karten so ganz speziell zusammencraften kannst und du musst mit deiner Crew irgendwie da so rumreisen, Sachen entdecken, das Brett entdecken, deine Karten craften. Piratenthema. Das bietet für mich tatsächlich jetzt, weil ich kein Piratenspiel habe, wirklich so ein boah, da muss ich auf jeden Fall reingehen. Ich habe für mich so jetzt die Erfahrung gemacht, Thema Space und Thema Piraten hat sowas Unberechenbares und Unkalkulierbares. Weil beides ist so weitläufig und man hat das Gefühl, nicht alles erforscht zu haben und bietet immer so ein bisschen so dieses Mysteriöse und für mich auf jeden Fall ein absoluter Grund, auch so von der Optik, ne, der designt hat das der, wie heißt er noch, der immer hier die Vitalazerda-Sachen macht.
Ian O'Toole.
Ian O'Toole, genau, der ist auch noch der Artist bei dem Spiel. Das heißt, für mich absolute Kaufempfehlung. Also wenn, das ist, ich hab sogar mit dem John DeClair geschrieben dann. Ich habe ihn angeschrieben, sag immer, ich will im Podcast unbedingt darüber reden. Schieß mal los, wann soll es losgehen? Er hat gesagt, er plant es in der 1. bis 2. Juliwoche dann zu starten. Aber es ist noch nicht so ganz safe.
Ja, der Beginning habe ich auch
super netter Kerl.
Habe ich auf der Uhr.
Ja, das so. War in Kürze.
In Kürze.
In Kürze und in Gänze.
Also bei mir, ich würde ganz gern einmal, also ich hatte jetzt auch letztens hat meiner auch einen Kommentar geschrieben, wir sollen noch mal so ein bisschen darüber reden, in was für Kickstarter wir vielleicht mal reingehen. Allgemein bin ich sehr zurückhaltend, was Kickstarter im Großen und Ganzen angeht. Deswegen auch Monumente werde ich nicht reingehen. Also ich weiß nicht. Das ist so ein Spiel, da bin ich jetzt schon ziemlich sicher, das wird es auch irgendwann auf dem Sekundärmarkt geben. Und das war auch jetzt, als es ausgeliefert wurde, es gab ein paar, die haben irgendwie das Ding für 150 mit Expansion verkauft, dann gab es ein paar Eierköpfe, die haben es wieder für 300 verkauft. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wirst du Monumental auch danach noch, glaube ich, bekommen. Deswegen reizt es mich da erstmal nicht.
Soll niemals in Retail kommen.
Ja, trotzdem wirst du es. Also ich habe die Erfahrung gemacht, jedes Spiel, was ich haben wollte, habe ich auch bekommen. Und auch teilweise immer zum guten Kurs. Also es gibt den Geek Market, den habe ich jetzt für mich entdeckt. Und man findet immer, was man finden möchte, findet man. Und Retail bedeutet ja auch, es kann ja trotzdem mal sein, dass sich irgendwelche kleinen Händler ja trotzdem irgendwelche kleinen Pledges holen und die dann bei sich haben. Aber wie gesagt, also es reizt mich auch noch nicht so, dass ich sagen muss, ich möchte jetzt haben. Worauf ich ganz gerne einmal drauf zu sprechen kommen würde, ist tatsächlich ein Kickstarter, wo ich wahrscheinlich noch reingehen werde, und zwar Bristol. Und Bristol ist aus dieser Dark Cities-Reihe. Deadwood, Salem und Tortuga waren ja die Vorläufer und jetzt ist Bristol draußen. Und es waren halt alles auch so immer mit so ein bisschen Deduction Elementen. Ich glaube, Tortuga war dieses, man hat so geheime Rollen erstmal und guckt halt, bin ich bei den Spaniern, bei den Engländern oder so, und dann muss man so Schätze sich gönnen. Salem habe ich mir nie so genau angeguckt. Deadwood, keine Ahnung, ich kann jetzt zu den einzelnen gar nicht so genau viel sagen, aber Bristol habe ich mir genauer angeguckt, und bei Bristol geht's ja um das Thema Pest. Die Pest ist ausgebrochen, wir versuchen vor der Pest zu entkommen, und dann gibt's so eine Art Wagenrennen, und wir können uns dann mit den Leuten verbrüdern, können rüber in den Wagen gehen und können dann mit denen da rumfahren, wir können auch aus dem Wagen rausfallen und sterben, und irgendwie am Ende, wenn wir angekommen sind, du kriegst dann halt so Handkarten, und die Handkarten zeigen halt zum Beispiel auch, was für Symptome du hast, und dann kriegst du irgendwie hinten raus, wird dann halt geguckt, wenn du im Ziel bist, wird geguckt, alles klar, sind alle in meinem Wagen denn symptomfrei? Und wenn du mit deinem Wagen zwar als Erster angekommen bist, hast dann aber zwei Leute oder einen Typen bei dir, der von der Pest infiziert ist, bist du auch automatisch irgendwie hast du verloren, weil du dann ja auch infiziert bist. Und halt wieder mega cooles Material. Die sind ja in so kleinen Büchern immer drin mit so einem Magnetmechanismus. Dann ist da die Playmat, kannst du so einrollen und reinlegen. Also fügt sich halt total gut ein. Und da gibt's jetzt im Pledge die Möglichkeit, dass du alle 4 Spiele pledgen kannst. Auch der Bristol in der Deluxe-Variante für, ich glaube, 90 € oder so. Und ich habe auch noch keins der 4 Spiele. Und das finde ich dann halt fair für 4 Games irgendwie 90 € oder 95 €. Das finde ich schon eine ganz coole Sache. Also da überlege ich tatsächlich reinzugehen. Dann ein Spiel, über das zuletzt sehr, sehr viel geredet worden ist, da ist ja heute, also wir nehmen ja heute mal auf den Donnerstag auf, die Kampagne zu Ende gegangen, und die Rede hier ist von Nemesis.
Boah.
Hat ja tatsächlich mit 41.000 Backern, ich glaube knapp an der 6-Millionen-Marke nochmal geschrappt. Und tatsächlich bin ich 6 Minuten vor Abschluss der Kampagne noch reingegangen. Und hab aber, ich muss dazu sagen, habe ich nur gemacht, also für alle, die das jetzt hören, ich verkaufe meinen Nemesis. Nur
für euch, für die Fans.
Ich verkaufe meinen Nemesis. Ich habe mir wirklich überlegt, so, weil ich hatte halt das Nemesis auf Englisch in der ersten Wave ohne die Stretch Goal Box. Das heißt, da sind halt nur diese Kickstarter, dieser Bonus-Content mit drin. So die Untold Stories, die erste Solo-Kampagne und so. Alles gesleeved, und dann habe ich mir halt echt gedacht, so, boah, komm, jetzt hast du die Möglichkeit, halt Nemesis auf Deutsch zu kriegen. Und dann habe ich mir überlegt, komm, dann gehe ich halt jetzt einmal in die Kampagne rein, habe mir halt jetzt nur das Grundding geholt und verkaufe halt meins und werde mich vielleicht noch, wenn überhaupt, die Aftermath-Box und die Terrain-Expansion mit dazu nehmen. Und dann war's das. Und das war der Grund, warum ich so 4 Minuten vorher noch mal reingegangen bin. Ansonsten wäre Nemesis für mich echt unattraktiv gewesen. Aber trotzdem krass, dass sie echt über 40.000, ich glaube, Gloomhaven hatte ja über 60.000 Backer, ne? Gloom und jetzt Nemesis irgendwie 41.000 Bäcker sind es am Ende geworden. Aber ich habe dann, vor allem, ich habe für mich noch gerechnet und habe noch überlegt, boah, machst du den Lockdown All, also da gab es ja den Gameplay All-In und den Nemesis All-In. Nemesis All-In gab es wieder nur auf Englisch, war für mich raus. Und dann habe ich geguckt, Gameplay All-In, tatsächlich habe ich noch kurz überlegt, aber nur aus ökonomischen Gründen, denn wenn ich jetzt noch die Aftermath-Box und das Terrain mitnehme, dann kommen halt noch mal, ich glaube, $50, $60 noch mal on top und dann wäre ich halt schon bei $170 gewesen und der Gameplay All-In liegt bei $200. Deswegen, aber gut, ich habe mir jetzt gedacht, scheiß drauf, spaße dir die Knatze und das werde ich aber auf jeden Fall, werde ich noch.
Ich habe mir auch die Knatze gespart, bin gar nicht erst mal rein.
Ja, also ich habe halt wirklich gesagt, ich verkaufe meinen Nemesis und ich hatte noch ein bisschen Geld auf der Prepaid-Kreditkarte und wenn ich jetzt mein Spiel noch für einen guten Kurs verkauft kriege, dann habe ich es quasi raus. Also dann muss ich zumindest kein neues Geld mehr aufwenden groß. Deswegen habe ich mich dann noch dazu durchgerungen, wirklich noch zu sagen, boah, komm, gehe ich jetzt rein. Und das dritte Spiel, da der Daniel hat ja gesagt, der mag ja auch mal so spezielle Spiele. Also ich habe heute tatsächlich 4 Spiele. Ein kleines Spiel nur ganz kurz. Und zwar habe ich mir jetzt für mein Champions of Midgard, habe ich mir jetzt so ein Insert geholt, wo ich halt alles reinkriege. Und damit ich den Mindestbestellwert für Versandkosten vollkriege, habe ich mir jetzt noch einen Crow's Overkill besorgt. Crow's Overkill habe ich ja zuletzt mal drüber gesprochen, im letzten Podcast. Florian, hast du schon mal von gehört?
Ja, im letzten Podcast, ja. Okay. Das ist doch dieses Stalker, nee, Quatsch, dieses Puffspiel, ne?
Ja, genau. Da war auch noch ein Kommentar irgendwie unter dem letzten Video, Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, genau. Und das fand ich halt echt cool. Das ist ein geiler Absacker, habe ich mir auf jeden Fall mal gegönnt. Deswegen
kann ich da kurz einhaken?
Ja, klar.
Als Spieleautor fragt man sich dann schon, ist das Spiel, das ich immer machen wollte?
Man weiß es
nicht. Das Thema, das ich unbedingt umsetzen wollte seit 8 Jahren.
Man weiß es einfach nicht. Man weiß es einfach nicht. Ja, und dann wollte ich mal einen Ersteindruck geben. Ich habe heute mein Castle Itter mal auf den Tisch gebracht. Castle Itter, für die, die es nicht kennen, es gab die Schlacht um die Burg Itter, Zweiter Weltkrieg. Leider kann ich euch jetzt zur Geschichte, warum das als dieses Strangest Battle in World War II gilt, kann ich euch leider nicht sagen. Gibt's aber ein paar ganz coole Sachen, wo man es ja durchlesen kann. Und wir sind halt quasi so ein kleiner Squad an Alliierten oder zumindest an Verteidigern. Das sind ein paar desertierte SS-Soldaten. Das sind französische Gefangene. Das sind einfach nur irgendwelche alliierte Soldaten und so weiter und so fort. Und wir werden halt belagert auf dieser Burg Itter und die SS-Truppen stürmen halt quasi diese Burg. Also im Prinzip so ein Solo Tower Defense, wenn du es so möchtest. Und relativ einfach gespielt. Du bringst halt einfach diese Counter rein und du hast 5 Aktionen pro Runde. Du kannst halt mit einem Charakter aber auch nur eine Aktion machen. Das heißt, du kannst schießen, du kannst Sperrfeuer geben, du kannst dich regenerieren, du kannst dich bewegen und dann gibt's noch so die Führungseinheiten, die können noch so ein Kommando, eine Kommandoaktion machen, indem sie halt dann den Leuten an ihrem Feld quasi sagen, ihr könnt jetzt eine Recover-Action machen. So, danach werden einfach 3 SS-Karten gezogen und die steuern halt quasi die die bösen Truppen und die bringen halt neue Leute rein, die steuern dann Packfeuer, dass irgendwelche Mörser schießen, also super thematisch und es fühlt sich tatsächlich auch thematisch an, weil du wirst halt echt von diesen Truppen irgendwie überrannt und du bist dann in diesem Haus und versuchst so alles zu halten und dann schießen die halt irgendwie gegen die Wände und irgendwann geht halt diese Mauer runter und wenn halt natürlich die Defense weniger ist, dann schlägt so ein Feuer natürlich mal eben irgendwie in dem Raum ein und dann hast du irgendwie einen so einen kleinen Panzer, der in so einem in so einer Durchfahrt steht. Dann haben sie mir den Panzer zerschossen und alle Leute waren weg. Und dann gibt's so Sniper, die ballern diese Leute durch die Fenster weg. Also super thematisch. Natürlich haben wir da wieder ein sehr schweres Thema. Also da wird's wahrscheinlich viele Leute geben, die solche Spiele kategorisch ausschließen wegen des Themas. Ich mag das Thema halt allgemein, weil ich zum einen historisch interessiert bin, zum anderen mag ich einfach diese Thematik. Ich find's halt total spannend, was damals halt so einfach passiert ist. Und mal unabhängig vom Thema, ich meine, wir hatten das ja mal bei Blitzkrieg auch, kannst du halt auch, ist halt von mir aus Deutschland gegen Italien im Fußball, wenn du es so willst, ja, und die werfen sich mit Tomaten ab, kannst du von mir aus auch spielen. Aber es ist halt super thematisch, es hat sich gut runtergespielt. 1-2 Sachen in der Regel waren ein bisschen wackelig, aber wenn man ein cooles Solo, ich sag jetzt mal Wargame-Gosim-Tower-Defense-Spiel haben möchte, sollte man sich Castle Itter mal angucken. Kann man auch zu zweit spielen, dann steuert einer quasi die bösen Truppen. Ja, Ersteindruck ist eigentlich recht positiv. Ich werde es auf jeden Fall noch so ein, zwei, drei Mal auf den Tisch geben. Da gibt's noch so ein paar Varianten. Und fand ich ganz geil eigentlich, um mal so meine Wargame-Sektion mal ein bisschen ins Laufen zu bringen. So, dann
Schweigen im Wort.
Schweigen Dilemma. Dann sind wir jetzt mit unseren drei Games durch. Das heißt, wir können jetzt eigentlich ins Thema einsteigen. Oder hat jemand irgendwas?
Die kennste.
Oh, na, was für eine Überraschung. Jetzt sag bloß, du hast ein weiße Känze vorbereitet.
Weißt du, wie sehr ich mich darüber gefreut habe? Ich hab jetzt die Tage nochmal so an zwei weiße Känze irgendwie gebastelt und das macht mir total Spaß irgendwie. Und dann habe ich gesagt, das erste ist irgendwie nicht so gut. Das, was ich jetzt vorbereitet hätte, war gut. Und dann sagt der Potti, nee, der Florian hat eins vorbereitet. Und dann, eigentlich wollte ich es dir nicht sagen, aber weil du wieder so hier, ist quasi so wie so das kleine Kind, das irgendwas machen will. Und ich finde es ja cool, dass das dann auch so ein bisschen anregt. So die Lust am Spiel finde ich geil. Ich freue mich, bin sehr
nicht aufgeregt. Mehr aus dem Podcast wegzudenken, aber tatsächlich, ich habe auch schon zwei Dinger wieder witzig. In der Pipeline, Alter.
Siehst du, das macht dann direkt, das fördert die Kreativität. Also man will dann irgendwie noch eins draufsetzen.
Übrigens, bevor wir jetzt mit diesem weiße Känze starten, steht ja aktuell 5-3 für den Podgamer. Und wir haben ja gesagt, wir gucken mal, wer als erstes 10 hat und jetzt ist quasi Halbzeit für den Potti. Und ihr dürft jetzt in die Kommentare mal schreiben. Wir haben uns nämlich überlegt, dass der Verlierer irgendeine Challenge auferlegt bekommt. Irgendwas Böses, was ein bisschen wehtut, wo man sich ein bisschen, was man ungerne macht. Was man zwar macht, aber wo man sich im Nachhinein denkt, boah, wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und eure Aufgabe oder eine eurer Aufgaben heute wird sein, kommentiert das Video mal bitte mit einer möglichen Aufgabe für den Verlierer. Und Verlierer ist derjenige, sobald einer 10 Punkte hat, hat der andere verloren. So.
So.
Weiter geht's.
Oh Gott, jetzt stehe ich hier voll in der Verantwortung. Meine Güte, wer hier jetzt abräumen kann. kurze Regelerklärung. Mhm. Ich habe jetzt hier 10 Spielbeschreibungen, die ich sehr stark ins Bayerische übersetzt habe.
Ja, gut.
Und ich hoffe, ich lese die jetzt fehlerfrei vor, weil mir fällt es immer unfassbar schwer, zwischen Dialekt und Hochsprache zu schwanken. Ich bemühe mich gerade sehr stark, wenn ich hier bin, Hochdeutsch zu sprechen. Das gelingt mir nicht immer. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt abwechselnd einfach vorlesen. Also den ersten, weiß ich nicht, mit wem sollen wir anfangen?
Fang mit dem Heider an, der liegt hinten, der muss erst mal Gas geben.
Ach so, okay. Der Potti darf gar nicht mitraten.
Nee, jeder kriegt 5. Ich habe zum Florian gesagt, dass jeder von uns 5 kriegt und dann wird geguckt, wer mehr richtig geraten hat.
Okay, Och, Katzal Schworf, ich bin total bayerisch.
Okay, alles klar. Also, dann Daniel, das Erste. Der Forst mit dem Blacherwagen durch Prärie und gorselst deine Kier.
Also ich... Mit dem Wagen und die Kuh. Boah, jetzt muss ich das. Kuhhandel oder was?
Soll ich es einloggen?
Nee, warte mal. Ja, mach noch einmal bitte.
Der Forst mit dem Blacherwagen durch Prärie und gorselst deine Kier.
Was ist das denn für eine Scheiße?
Ich hab da so ein bisschen, also ist auf jeden Fall ein Worker-Placement-Spiel. Du gehst da hier fesselt irgendwo über die Wiese und dann musst du da die Kühe einholen. Aber ich weiß noch nicht, welches Spiel. Das ist irgendwas von Rosenberg.
Alter.
Aller Erde.
Du kamst immer näher, aber es ist leider ein Pfister. Great Western Trail.
Ach, Scheiße.
Ohne Scheiß. Respekt, wie du da überhaupt erstmal auf die Idee kommst. Oh, das muss ein Worker-Placement sein. Junge, du bist so kaputt.
Aber ich mache jetzt leider mal bei dir ein X hin. Sorry.
Da kenne ich mich mit aus.
So, also.
Kriege ich jetzt alle 5 oder machen wir jetzt Ping-Pong-mäßig?
Immer weg. Sehr gut.
Wird spannender, oder?
Ja, klar.
Also Benni, als Vorgesetzter von der Gruppe Wulder muss deinem Dorf Helfer, Zwergerl und Riesen zum Erschlagen. Ich wiederhole, als Vorgesetzter von der Gruppe Wilder musst am Dorf Helfer, Zwergerl und Riesen zum Erschlagen.
Okay, du bist irgendwie, hast irgendwie eine Gruppe Wilde und musst damit Riesen, Zwerge und irgendwas kaputt hauen. Boah. Was könnte das sein?
Ich habe eine Idee, aber.
Riesen, Zwerge. Ein letztes Mal muss ich es noch hören, bitte.
Als Vorgesetzter von der Gruppe Wulda musst am Dorf Helfer, Zwergerl und Riesen zum Erschlagen.
Helfer, Zwerge und Riesen. Boah, das ist halt.
Ja, das Geile ist, man guckt immer direkt in seine Spiele.
Ja, man guckt direkt, habe ich irgendein Spiel, was mit Zwergen und Riesen läuft? Vor allem als Vorgesetzter einer Gruppe Wilder. Hey. Alter, ich bin voll lost.
Achtung, Achtung, der Podcast endet in einer halben Stunde.
Okay, Max, warte, ich gucke noch einmal mein Regal, ob ich irgendwas finde.
Aber wie er sich windet.
Warte. Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde.
Ah, die Champions of Midgard wär's gewesen.
Ich hab noch dran gedacht, so eine Scheiße. Aber die Zwergennummer hat mich rausgehauen. Die Zwergennummer hat mich rausgehauen.
Aber du musst doch dem Dorf helfen.
Ja, aber stimmt. Die scheiß Zwergennummer. Ich hab, das war tatsächlich bei Champions of Midgard das erste, was ich im Kopf hatte. Aber da habe ich gedacht, boah, da gibt's doch nur so Ogre und so. Da gibt's doch keine Zwerge.
Ich hätte tatsächlich an Too Many Bones so ein bisschen gedacht, weil ich da so.
Verdammt.
Ist auch hier.
Verdammt.
Okay, ich bin bereit.
Daniel. Da fliegst halt von einem Ort zum anderen und musst der Gefrett verhindern. Da fliegst halt von einem Ort zum anderen und musst der Gefrett verhindern.
Der Gefrett? Ja.
Was sind das für Worte?
Da fliege ich von Ort zu Ort.
Keine Sorge, da kommen noch bessere. Ich wärme mich erst auf.
Boah, ich ärgere mich hier gerade ein bisschen. Wahrscheinlich werden wir alles falsch haben und ich hatte jetzt gerade wahrscheinlich den leichtesten.
Von Ort zu Ort fliegen.
Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee.
Obwohl. Boah. Nee. Sag es.
Mhm. Magst du lösen?
Also ich hätte auf Pandemic getippt.
Richtig.
Echt jetzt?
Soll ich das jetzt für ihn zählen?
Das muss der Heiler entscheiden. Sollen wir das jetzt so machen?
Das zählen lassen.
Okay, ja, das heißt, wenn einer falsch schon hat, gut. Also wenn du es schaffst, darf ich nichts raten, aber wenn du es nicht raffst, darf ich raten?
Ja,
wir machen spontan.
Machen wir spontan.
Nö, ach, wenn einer es hinterher weiß und ich quasi entweder falsch geantwortet habe oder.
Okay.
Ach, weiß.
Okay.
Jetzt ist auf jeden Fall der Benny wieder dran.
Okay.
Der baut seine Führung jetzt aus.
Mit dem sicher nicht. Oh Gott. Als Obstler musst du deine Wurm und Paradeiser sein und nachher die Stein zum Markt bringen.
Rakehold.
Alter, bist du krass.
Kannst du den Titel bitte nochmal vorlesen? Eins meiner absoluten Hass-Games, das ist witzig, das war bei Games
Made. Sag nochmal. Als Obstler.
Als Obstbauer, musst deine Wurm und Paradeiser sein und nachher in der Stein zum Marktbringer. Also Wurm sind die
Und da sind Tomaten.
Und Paradeiser sind die Tomaten, genau.
Ey, siehst du, hätte ich tatsächlich auch sowas Ähnliches getippt, aber der war ja schnell.
Zack, der Body auf 2-0 erhöht und Champs of Midgard hätte ich auch eigentlich im Kopf gehabt.
Hast du dir verdient. Typ.
Ich bin der krasseste von allen.
Du Paradeiser, du.
Krass, ja, geil. Weiter geht's.
Das nächste, glaube ich, ist einfach. Daniel.
Ja, schuster mir jetzt mal die Leichen dazu.
Du musst schauen, dass sie die Spatzen, Daumen und Schwalben in deinem Fuß vertragen.
Oh.
Da musst du schauen, dass sie die Spatzen, Daumen und Schwalben in deinem Fuß vertragen.
Ach so, dann nehmen wir Flügelschlag. Flügelschlag.
Hervorragend.
Ja, das war ja, das war ein Geschenk, ey.
Ich bitte dich.
Die, wahrscheinlich war die Frage eigentlich für mich gedacht, aber weil du jetzt schon wieder so schlecht bist, hat er gesagt, komm, dann.
Ich weiß gar nicht, warum der Potti sich immer rechtfertigt hier für die Ausgangsergebnisse dieser Spiele. Ich bin des Spielens willens dabei. Guck mal, ich gönne dir sogar den Punkt von Pandemic. Ich bin ein Gönner.
Man muss auch gönnen können.
ja gut, Benni, der nächste. Da spürst du einen Dantler, der auf dem Flohmarkt seine Flascherl verkaufen will.
Oh.
Da spürst du einen Dantler, der auf dem Markt seine Flascherl verkaufen will.
Ja.
Das Schlimme ist, man hat immer so eine Idee und denkt, das habe ich schon gespielt.
Einmal noch?
Da spielst du einen Dantler, der auf dem Markt seine Flascherl verkaufen will.
Alter, ja. Verkaufen will. ich finde viel schlimmer, dass ich sogar teilweise verstehe, was du da vorliest.
ich stehe voll am Schlauch gerade.
Boah.
Ich weiß es.
Du weißt es? Mhm.
Dann Benni, jetzt musst du ran.
Boah, die Quacksalber von Quedlinburg.
Richtig.
Echt?
Ja.
Ich hätte es auch gesagt.
Oh, krass, das war jetzt echt so einfach nur blind in den Dunst geraten, ey. Okay.
Okay, das nächste ist wieder gut.
Es steht 3-1, ne?
3-1, ja.
Guck mal, der Potti muss sich da direkt
notieren. Er kann nur aufholen. Es könnte noch für ein Unentschieden reichen.
Dann muss er aber jetzt den schon richtig haben.
Und ich rate die vom Potti auch.
Ja, stimmt.
Also, Daniel, da hast du Beisel und kimmerst die, dass die Leute odudelt sind.
Fünf. Nein, sag nochmal, bitte.
Da hast du Beisel und kimmerst die, dass die Leute odudelt sind.
Boah, vergiss es.
Wenn man halt jetzt wüsste, was ein Beißel ist, ne? Scheiße.
Du hast ein Beißel. Ja, bin ich denn deppert? Boah, lies es noch einmal bitte einfach nur fürs Gefühl vor, aber.
Okay. Du hast ein Beißel und kümmerst dich, dass die Leute odudelt sind.
Odudelt, also dass die Leute was saufen. Taverne im tiefen Tal.
Richtig!
Yes. Ja!
Der war stark, Alter. Ist er. Der war stark.
So.
Darauf nimmt er erstmal einen tiefen Schluck aus seinem Gin.
Okay, krass, der war stark. Jetzt kommt mein Lieblingswort in dem Quiz.
Na super.
Oh, jetzt bin ich schwer.
Du schaust, dass der Funkendratzler mit einem gestauten Bacher seinen Saft kriegt. Da muss ich selber lachen, tut mir leid.
Bitte was?
Das ist geil, ey.
Also, du schaust, dass der Funkendratzler mit dem gestauten Bacher seinen Saft kriegt.
Der Funkenbratzler?
Ja, na. Funkenbratzler.
Also durchaus, dass der Funkenbratzler was?
Mit dem gestauten Bacherl seinen Saft kriegt.
Boah. Ich habe zwei Spiele im Kopf. Und die sind beide sowas von weit auseinander. Potti?
Soll ich runterzählen?
Warte,
Leute.
Warte.
Warte.
Mal kurz in mich gehen.
So, drei.
Warte doch mal kurz.
Zwei.
Warte doch mal kurz.
Ich habe doch gar nicht weitergezählt.
Dum, 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 dum.
Lies mal noch einmal vor.
Da schaust, dass der Funkenbratzler mit einem gestauten Bacherl seinen Saft kriegt.
Ich weiß es.
Du weißt es?
Ja, ich glaube ja.
Ich muss passen.
Also ich hatte gerade überlegt, es könnte Viticulture sein erstmal, aber es ist, ich würde sagen, es ist Wasserkraft, Barrage.
Richtig.
Ja.
Krass.
Aufgeholt, sehr gut.
3-3 jetzt, ne? Ich habe auch einmal.
Jeder hat noch eine Frage, ja?
Ja, zwei habe ich noch, genau.
Geil.
Wie immer spannend.
Was sagst du?
Der Funkendratzler.
Ist der Elektriker.
Boah.
Geil.
Ich habe dieses Saft, ich habe ja auch, Wasserkraft habe ich ja auch im Regal stehen, aber ich habe dieses Saft, habe ich wieder zu wörtlich genommen.
Ja, deswegen habe ich mir Viticulture Funkendratzler eigentlich gedacht, das ist der im Weintopf da rum mit seinen Füßen stampft.
Krass. Ja, 3-3, Alter, das bleibt wie immer spannend. Ey. Irgendwie kriegen wir es hin, dass immer spannend bleibt.
Klar.
Okay, dann der nächste ist leicht.
Toll.
Tut mir leid. Na, vielleicht auch nicht. Da dann sieht Orchkatzel, Mais, Fix und Fegel im Wald watschen.
Also da ist ein Eichhörnchen mit bei.
Da dann sieht Orchkatzel, Mais, Fix und Fegel im Wald watschen.
Alter, den weiß ich. Den weiß ich. Wenn du ihn nicht weißt, gewinne ich das Ding jetzt. Safe.
Ach so, Root.
Richtig.
Verdammt, Mann, den hätte ich so safe gewusst.
Weil du jetzt so rumgeeiert hast und gesagt hast, weiß ich safe. Och, Katzal.
Ja, vor allem im Volt watschen. Watschen ist ja sich auf die
Klappe. Ja, watschen. Ja, aber ich war ganz weit weg. Das ist total krass. Also man.
Erst dachte ich so Everdell wegen der Viecher und dann aber mit dem Watschen, da habe ich gedacht so, nee, das ist auf jeden Fall Root.
Geil, ey. Witzig. Gutes, kennst du. Ja, Potti, komm.
Ja, so. Jetzt kommt viel bei mir wieder. Oh, da ist wieder eins meiner Lieblingswörter.
Jetzt wein doch nicht.
Der Funkenkraxler.
Der nächste.
Aber es wurde gewusst.
Ja, das stimmt. War stark.
Also, letztes. Da suchst du ein Gspusi für gne Frau.
Was? Oh.
Da suchst ein Gspusi für gne Frau.
Da hätte ich jetzt 2-3, glaube ich sogar. Nicht der.
Da suchst ein Gspusi für gne Frau.
Für gne Frau.
Boah. Das ist aber. Warum kriegt der so eine leichte Frage? Zwei ich leichte Fragen. Du hast sogar zwei leichte Fragen gekriegt. Der hat zweimal bei dir gesagt, das ist leicht. Und bei mir hat er einmal gesagt, oh, das ist aber schwer. Oh, mein Lieblingswort. Das ist auf jeden Fall.
Weißt du was? Wenn du willst, wenn du willst, kriegst du einen Punkt.
Das ist unfair.
Gummipunkt.
Unfair. Keine Ahnung. Sag noch mal einmal.
Du suchst ein Gspusi. Für gne Frau.
Ich hätte zwei Spiele zur Auswahl. Der Patti kommt da eh nicht drauf.
Keine Ahnung, Fog of Love.
Ich hätte jetzt.
Fast.
Ich hätte jetzt gesagt, Rokoko.
Auch nicht richtig. Ich habe Love Letter aufgeschrieben.
Und Love Letter wäre das zweite gewesen, aber was ist Gspusi?
Spusi ist sozusagen die Liebschaft.
Also weil ich jetzt nämlich für die Prinzessin und so hatte ich da so.
Deswegen
ich habe Love Letter da.
Lovecraft Letter hätte ich auch zählen lassen. Ich würde auch.
Da wäre man aber nicht mit Spusi und Gnä Frau draufgekommen. Lovecraft Letter wäre ja, das ist ja ein ganz anderes Setting.
Also ja, ich hatte drei Spiele, habe ich ja gesagt, ich habe drei im Kopf. Love Letter war eins, dann Prêt-à-Porter und Rococo wegen diesem Gespusi, wusste ich nicht. Für gnädige also Frau, wusste ich nicht.
Also, dann gehen die Punkte an den Haider heute, obwohl das Ding schon hart gefaked war, muss ich sagen. Aber so holt der Haider ja prinzipiell immer seine Punkte, muss man sagen. Ne?
Weißt du was? Die Zuhörer können das gerne mal, können gerne mal sagen, wer hier der gute Gewinner und der schlechte Verlierer oder umgekehrt ist. Ich habe bisher alles, was ich gemacht habe, immer dir gegönnt, immer geholfen. Und jetzt
in
den Kommentaren wird dann auch noch genau erwähnt, ja, Potti, du hast mir voll geholfen, dass ich immer helfe.
Habe ich ja auch.
Erwähnt kein Schwanz.
Aber man muss auch dazu sagen, die zwei Dinger, wo du die Punkte gescored hast, das waren auch richtig miese Dinger.
Also wenn du möchtest, dann kannst du schon mal führen, wenn du willst. Dann
mach ich. Also ich muss aber wirklich sagen, mit Wasserkraft hat er sich schon echt verdient.
Und Wasserkraft war schon gut.
Ja, Raycold war auch gut.
Das stimmt. Keine Frage.
Ja, eigentlich war alles, was du gemacht hast, richtig gut, Potti.
Nein, auch ja, Wasserkraft habe ich ja gesagt, habe ich dir Tribut gezollt auf jeden Fall.
Ehrlich gesagt, muss ich sagen, das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Ding gewesen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ehrlich, geil.
Voll gut, ja.
Cooles weiße kennst du. Mal davon ab, wer wie viele Punkte hat. Es geht ja, glaube ich, eher darum, ums Entertainment. Das war richtig cool. Ja. Geil. Danke.
Jo, ja, dann lass uns jetzt, wir sind schon wieder relativ weit vorgeschritten, aber dann lass uns jetzt mal ins Thema einsteigen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ja heute mal darüber sprechen möchten, was für Spiele sind halt zum Beispiel Keeper oder vor allem, wann sagen wir oder wann ist für uns ein Spiel ein gutes Spiel? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass wir sagen, ja, das Spiel möchte ich gerne in meiner Sammlung haben, das Spiel bleibt in meiner Sammlung, das Spiel hat für mich einen hohen Wert. Und da würde ich sagen, Flo, darfst du auch ganz gerne mal einsteigen, denn du hast ja auch ein Spiel rausgebracht. Und vielleicht kannst du da auch mal so ein bisschen die Analogie knüpfen, mal auch so ein bisschen Schleichwerbung für dein Spiel machen. Was sind für dich Attribute? Du hast jetzt vorhin auch schon so bei Skull Hollow und auch bei Cowboy Bebop hast ja schon so ein bisschen angedeutet, was dir da so gut gefallen hat. Und was würdest du jetzt sagen, mal rein subjektiv, aber wertneutral aus deiner Sicht, was sind für dich Faktoren, an denen machst du ein gutes Spiel aus und wo würdest du sagen, erfüllt Materia Prima diese Faktoren?
Dann gehe ich ja voll in die Werbung hier.
Ja.
Ich glaube, ich fange jetzt erstmal allgemein ein bisschen an. Was bei mir absolut ausschlaggebend ist, damit ich ein Spiel überhaupt erstmal in die Hand nehme, ist bei mir immer das Thema. Also das ist bei mir immer erstmal Selling Point Nummer eins, wenn mich das Ding vom Thema her und da zum Thema gehört für mich dann immer auch die grafische Umsetzung. Wenn mich das nicht anspricht, kann ich es nicht spielen. Mhm. Also ich muss auch, da werden mich jetzt etliche haten. Ich spiele es wirklich unfassbar gern. Ich liebe Terraforming Mars, aber es wird bei mir nicht einziehen, weil ich das Artwork katastrophal finde.
Warum denn haten? Mhm. Also ich meine, das ist natürlich eine Kontroverse, die auch schon seitdem das Spiel erschienen ist, ja immer wieder geführt wird. Da wird jetzt einige Leute natürlich sagen, ja, da bin ich jetzt schon müde drum. Also ich habe das Grundspiel tatsächlich nur und ich werde mir auch nichts weiter holen. Also das Einzige...
Es geht da gar nicht um diese Double-Layered Boards oder was weiß ich was, um die Komponenten, um die Qualität, sondern mir geht's da wirklich einfach um den Stil, um den Grafikstil, der sich durch dieses Spiel durchzieht. Hm. Und
aber ich finde, das ist, habe ich letztens nämlich auch noch drüber gesprochen, das ist schon so trashig irgendwie, das ist schon wieder so irgendwie so ein Kult, also so alle diese Mega-Credits und so. Und ich habe letztens auch noch gesagt, wo ich das letzte Mal auf dem Tisch war, es ist eigentlich so hässlich, dass es schon wieder eigentlich so einen Kultstatus hat. So, aber ich kann nicht vollkommen nachvollziehen. Es ist ein tolles Spiel, aber optisch teilweise die Bilder wie aus so einem Softporno.
oder halt irgendwie auf Google mal irgendwie Raumschiff eingegeben, ne, und Copy-Paste einmal ins Kartenlayout reingegangen.
Ey, wir brauchen 50 Bilder von Planeten und ja, 80 Bilder von ja, wie gesagt, Hobbyastronauten.
Ich würde das Ding jederzeit mitspielen. Ich finde es wirklich cool, aber in meinem Regal hat es dann nichts verloren.
Wobei, das ist schon ein krasses Kriterium, ne? Dass man wirklich sagt, so wenn das Artwork, aber du hast ja, wenn ich mich recht erinnere und ich das im Video mal richtig gesehen habe, du hast ja auch selber gezeichnet, ne? Bei dir. Und das heißt, du hast natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, dass du sagst so, die Liebe zum Detail und das, was du da reinbringst und jemand anders, der dann ein Spiel rausbringt, wo du dann den Vergleich hast und sagst, also ich habe so viel Liebe in mein Spiel gesteckt und die rotzen da so ein Google-Bild rein, so ich, gefühlt. Aber,
ich mein,
aber das, es ist ein nachvollziehbares Kriterium.
Ich meine natürlich, das Thema Artwork ist natürlich ein Riesenstreitpunkt. Ne? Das ist natürlich massiv subjektiv, muss man ja ganz klar sagen. Und es wird natürlich jetzt auch genauso Leute geben, die sich vielleicht jetzt, keine Ahnung, Materia Prima angucken und sich denken so, oh nee, ist nichts für mich. Ich habe mich zum Beispiel auch mit jemandem unterhalten, du warst das, Flo, zum Beispiel, Coloma. So, ich finde Coloma zum Beispiel, finde ich A, ein super Game und B, finde ich, die Illustrationen sind okay. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und da hat Flo halt gesagt, oh, das hätten ja meine Fünftklässler malen können.
Also Coloma, das Cover, allein wenn ich das Cover sehe,
Ich find's cool. Also
finde ich auch. Also ich find's, da ist, also muss ich sagen, 2-1, ey, das finde ich auch shabby.
Ja. Echt?
Ja.
Du bist so dafür müsste ich dir jetzt eigentlich den Punkt wieder abziehen, den du dir heute
geholt hast. Ah ja, du irgendwie willst du ihn haben, ne?
Nein, alles gut. Also, aber ich finde, das ist halt wirklich so ein Kriterium, ne? Ich kann's nachvollziehen. Zum Beispiel Dungeon Degenerates ist ja auch so ein Ding. Bockstarkes Spiel, aber halt. Ich kenne viele Leute, die sagen, das sieht aus, als wenn der Typ, der das gezeigt hätte, auf LSD war, ne?
Ja, aber der zieht das durch und das sieht dann gut aus, ne? Der hat einen Stil und den Stil, den zieht er von den kompletten Stiefel zieht er durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Dungeon Degenerates hat meines Erachtens ein absolut hervorragendes Artwork.
Terraforming Mars hat auch einen Stil. Den zieht er auch durch.
Ja. Dungeon Degenerates verstehe ich genau. Also es ist ja nicht nur die Farbgebung, sondern tatsächlich auch so das Artwork solches. Ne?
Ich
das
weiß, kann natürlich. Ich auch, aber ich kann trotzdem verstehen, dass Leute bei dem Spiel auch sagen, finden sie grässlich. Ähnlich war das auch bei Dinosaur Island damals, dass Leute gesagt haben, so boah, nee, irgendwie dieses 70er, 80er Jahre Style-mäßige und diese rosanen Dinos und so, das hat auch mega für Furore gesorgt erstmal. Ne?
Ja. Was ist denn bei dir zum Beispiel dann, Florian, zuerst gekommen bei deinem Spiel? Also hast du erst gesagt, so, boah, ich habe direkt das Thema im Kopf oder hast du gesagt, ich habe mal eine Mechanik und da setze ich das Thema drauf? Oder wie bist du dann letztlich dann vorgegangen, nachdem du da 6 Jahre in der Schublade hast reifen lassen?
Also wie gesagt, als erstes war ja tatsächlich irgendwie das Thema erstmal da mit den Alchemisten, aber noch überhaupt keine Vorstellung, wie das Artwork aussehen sollte. Das kam alles viel, viel später erst. Aber das Thema mit diesen Alchemisten und wie gesagt, die erste Idee war eigentlich, dass man so ein Ressourcenmanagement-Spiel macht, wo man sich selber durch die Ressourcen kleine Helfer baut, um sozusagen stärker zu werden. Das war die erste Grundidee, die ich hatte. Und sich sozusagen durch ein Ressourcenmanagement-Spiel eine Armee zu craften. Das war die Grundidee. Und das hat halt super in dieses Alchemisten-Setting reingepasst. Mhm. Und wenn ich mir heute die Notizen durchlese, würde ich auch tatsächlich, keine Ahnung, ich glaube, ich habe wirklich fast alles von diesen Notizen steckt irgendwie noch in dem Spiel drinnen. Also ich habe fast nichts davon über Bord geworfen. Und das Artwork, das kam dann echt eigentlich erst, als ich begonnen habe, die einzelnen Komponenten zu zeichnen. Ich musste dann auch viel neu machen und viel nochmal überarbeiten und verwerfen, damit ich halt eben genau das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, so einen Stil, so eine Linie reinkriege. Also das war, ich bin ja bekennender Studio Ghibli-Fan mit Miyazaki als Head, der Zeichner dort, der dann so geniale Sachen wie Chihiros Reise ins Zauberland oder Mein Nachbar Totoro gemacht hat. Wunderbare Comics. Und gerade an dem Stil habe ich mich halt so ein bisschen versucht zu orientieren und bin dann eben auch in diesem Japanischen so ein bisschen geblieben, auch bei diesen japanischen Computerspielen. Wenn man sich zum Beispiel meine World Map anguckt, die sieht aus wie so eine Oberweltkarte von so einem JRPG. wo dann die wichtigen Punkte so ein bisschen vergrößert sind und aber man trotzdem den Eindruck eben von einem ganzen Land eben hat. Also ähnlich wie damals bei Pokémon oder bei Zelda, wo du durch so eine Oberwelt eben läufst und dann, wenn du zu einem Spot hinkommst, dann zoomt's erst rein. Das war so der Hintergrundgedanke, zum Beispiel halt für die Karte und so. Und so habe ich mich halt dann langsam peu à peu durch mein Artwork halt durchgearbeitet, damit das halt alles irgendwie zusammenpasst. Und es hat schon irgendwie so einen leichten Japano-Anklang, sage ich jetzt mal, mit diesen Homunkuli, die ja auch irgendwie so ein bisschen an Pokémon erinnern. Und der zweite große Einfluss wäre halt an der Stelle eben noch so franco-belgische Comics gewesen. Also diese ganzen Splitter-Comics oder die Tim und Struppi-Comics von Hergé und so. Das ist schon auch immer ein großer Einfluss. Da habe ich auch eine fette Sammlung zu Hause. Also bin da riesen Fan und da habe ich mich natürlich dann auch orientiert.
Apropos Pokémon, ich sehe hier gerade auf dem anderen Bildschirm, da ist gerade ein Radfratz. Das muss ich, glaube ich, fangen. Alter, ich werf dir gleich einen Pokéball an den Kopf.
Mir, oder was?
Ja. Du bist mein Radfratz heute.
Ach so, Radfratz. So,
jetzt.
Ich habe mir bei QWERTY, habe ich mir so ein Pikachu-T-Shirt bestellt. Da sitzt der Pikachu. Ne, hätte ich besser heute mal angezogen.
Hättest du mal angezogen.
Ja, geil. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, zu dem Launch von Materia Prima bei Kickstarter war irgendwas anderes, was ich zu der Zeit unterstützt habe. Und ich war kurz davor, mal reinzugehen, aber du hast es mir persönlich jetzt schon schmackhaft. Potti, du hast es auch, ne?
Ich hab's, aber ich muss auch dazu sagen, der Heide hat letztens noch zu mir gesagt, der ist in die Kampagne nicht reingegangen, weil er das Spiel scheiße fand.
Der will jetzt hier den Punkt irgendwie haben. Doch.
Nein, alles gut.
Ich hatte damals du warst beim Digger, meine ich, und hast, oder warst bei dir, Potti? Nee, beim Digger hast
er war, du doch. Er war bei uns beiden. Dann, ne? Bei mir kommen ja die Leute immer erst, nachdem sie beim Digger waren.
Und das hatte ich
erst mit dem Digger in Verbindung gebracht.
Das hatte ich da nämlich gesehen, das Spiel. Und ich fand es cool. Also ich weiß, kann gar nicht sagen, warum ich da nicht drin war. So, manchmal ist das ja so, dass es dann, weiß ich nicht, dass der letzte Funke da nicht so übergesprungen ist. Aber
pass auf, wir können es jetzt mal anders machen.
Wir müssen es auf jeden Fall mal spielen.
Machen wir. Wir machen es jetzt mal andersrum. Heidi, was sagst du denn? Was sind denn für dich Kriterien, wo du sagen würdest, boah, das macht für mich einen Keeper aus, das macht für mich, aber wenn die erfüllt sind, dann ist das Spiel für mich ein geiles Spiel.
Ich gehe ja ständig irgendwie durch die Sammlung und habe jetzt, aktuell fahre ich jetzt voll auf so Space ab und so, ne? Das heißt, das ist jetzt aktuell so, für mich ist das so unantastbar, wenn ich da die Spiele habe, dann finde ich die total geil und dann bleiben die auch, ne? Ich würde schon sagen, dass ich da so ein bisschen wechselhaft bin, aber Spiele wie Too Many Bones und Cloudspire von Chip Theory, die so wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal haben, wo ich sage, die haben so Komponenten oder so eine Spielmechanik, die mir jetzt kaum ein anderes Spiel bietet, dann will ich die auch behalten. Oder aber ich habe tatsächlich die optische Komponente beim Spiel, wo ich sage, das ist so geil oder ich mag das Thema so sehr. Und ich würde jetzt aktuell zum Beispiel sagen, Xayah und Twilight Imperium, so die letzten Anschaffungen, sind absolute Keeper bei mir, weil Twilight Imperium wirklich so ein episches Spiel ist, was man nicht wirklich ständig spielt, aber wirklich so ein Spielgefühl bietet, was für mich kein anderes Spiel bietet. Xayah ist so wirklich so ein geiles Weltraumabenteuer, wo du wirklich super viel machen kannst. Das sind jetzt so die Neuanschaffungen. Ich habe aber auch ein Spiel wie Dominion, auch wenn das viele belächeln. Das ist für mich, das hat so viel tolle Spielerfahrungen oder Spielerlebnisse, die ich mit meinem alten Freundeskreis hatte, wo wir uns wirklich angeschrien haben und du dummer Wichser und das hast du jetzt nicht gespielt und dann haben wir später noch eine zusammen geraucht und gesagt, war richtig geil heute wieder. Also und ich habe das immer noch, die alte Variante vom Hans im Glück Verlag, ne, und das zieht bei mir niemals aus. Da können die Leute noch sagen, oh, das ist ein veralteter Deckbilder und so, aber das hat für mich so einfach so ein ist einem, mir hängt das Herz dran und es hat ja auch natürlich seine Berechtigung, dass es da ist. Und da gibt's für mich auch nie irgendwas Vergleichs. Auch wenn ein Deckbilder mit einem geilen Artwork irgendwann mal rauskommt oder sonst irgendwas, dann habe ich die vielleicht auch. Aber Dominion, da hängt, das ist mein Herz so quasi. Das sind auch so Spiele. Also da gibt's verschiedene Faktoren, die jetzt für mich sagen, das Spiel bleibt.
Aber jetzt mal unabhängig, ob das Spiel nur bleibt. Also ich versuche mir halt die ganze Zeit auch zu überlegen, so was sind denn Kriterien, dass ich überhaupt erstmal da hingehe und sage, ein Spiel ist gut. Also ich kann natürlich jetzt sagen, so, ja, Space. Ja, okay, dann finde ich ja nicht jedes Space-Game gut halt, ne? So, für mich zum Beispiel, ich gehe tatsächlich auch zuallererst Thema. Also für mich ist Thema und Artwork stehen tatsächlich über der Mechanik. Und ich glaube, da scheiden sich auch schon mal so die Geister. Das siehst du auch so ein bisschen, auch wenn du deutsche Brettspiel-YouTube mal ein bisschen verfolgst. Es gibt halt so die eine Seite, das eine Lager, das sind so diese emotionalen Spieler, die halt auch viel von Spielerfahrungen abhängig machen, die sehr viel mit dem Bauch spielen. Und du hast halt dann das andere Lager, die jedes Spiel mechanisieren und jedes Spiel zäh analysieren, sage ich mal. Ja. Und bei mir ist halt so, Thema Mechanik ist so das Erste. Ich muss das Spiel angucken, muss erstmal merken, also wenn ich so durchs Kickstarter zum Beispiel scrolle manchmal, dann gucke ich erstmal so, welche Kampagne spricht mich erstmal so vom ersten Blick, vom Thema, was dargeboten wird, erstmal an. So, dann gucke ich rein und dann schaue ich erstmal so, wie ist denn der Trailer? Was für Komponenten? Wie ist denn das Artwork? Gefällt mir das? Okay, gefällt mir. Und dann gucke ich halt rein, was bietet das Spiel sonst noch so? Also was kann das Spiel? Natürlich kann ich ein Spiel vom Artwork total geil finden, und wenn ich dann sehe, du musst halt würfeln und läufst einmal im Rondell und musst bezahlen, wenn du auf los läufst oder so, dann werde ich mir trotzdem nicht holen. Aber das sind für mich zum Beispiel Kriterien, um erstmal zu sagen, okay, dann das ist für mich ein gutes Spiel. Ich nehme jetzt mal ein aktuelles Beispiel bei mir. Nehmen wir mal Star Wars Imperial Assault. Es gibt auf jeden Fall bessere Spiele. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt Spiele, die mechanisch besser sind. Es gibt wahrscheinlich auch Spiele, die, keine Ahnung, die einfach so von dem, was sie im Spielerischen rein mechanisch und spielerisch bieten, wahrscheinlich besser sind. Jetzt kommt das große Aber, wir haben hier ein Star Wars Spiel. Ja? So, einer übernimmt das galaktische Imperium, die anderen sind Jedis und Rebellen, die sich zusammengeschlossen haben. So, wenn wir spielen, leider kannst du ja am Samstag nicht, Heidi, aber wenn wir das spielen, dann läuft halt am Anfang, wenn wir das vorlesen, läuft halt der Star Wars Main Theme und dann geht's halt los und es ist super einfach von der Mechanik, es wirkt sich aufeinander aus, es lebt vom Thema. Und ich habe halt, bis auf meine allerersten Erfahrungen, die so ein bisschen durchwachsen waren, habe ich seitdem nur geile Spielerfahrungen gemacht. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage, so, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich werde zum Beispiel auch immer, und in ganz, ganz vielen Gruppen wird auch das Spiel Andor zum Beispiel auch kaputt geredet. Ja, es gibt Spiele, die sind besser als das Spiel Andor. Da gebe ich recht. Aber, und da steige ich jetzt auch bei dir wieder ein, Andor, Ich verbinde mit Andor halt auch Emotionen. So, für mich war Andor der Einstieg wieder in diese Brettspielwelt. Für mich war Andor das allererste richtig kooperative Spiel, was ich gespielt habe. So, wow, wir spielen zusammen gegen das Spiel. Wie funktioniert das denn? Ach, guck mal, krass, einer von uns ist ein Zwerg, der andere ist ein Zauberer. Boah, voll super. Und viele monieren das ja so, naja, Andor ist Mathe. Ja, okay, ist es halt auch irgendwie ein bisschen, ne? Aber warum ist das Spiel deswegen schlecht? Also, ich finde das Spiel gerade deswegen gut. Die Leute, ich habe immer das Gefühl, die Leute auf der einen Seite wollen alle immer alles planen können, ja, und wollen immer sagen so, Mensch, ey, ich finde das scheiße, wenn so viel Glück im Spiel ist. Aber auf der anderen sagen sie, wenn ich so ein Spiel habe, dann will ich doch nicht irgendwie gucken, ob ich jetzt alle töten kann oder nicht. Ja, ne, irgendwo gemeckert wird immer, aber ich persönlich finde Andor ist ein sehr tolles Spiel. Es ist ein wunderschönes Universum geworden. Es bietet so viel Tiefe, so viel Geschichte, die dahinter steckt, vom Buch bis hin jetzt zu den verschollenen Legenden. Und ich habe mir sagen lassen, dass die verschollenen Legenden das Spiel auch noch mal maßgeblich verändern, das Spiel noch mal weiterentwickeln. Und deswegen ist zum Beispiel auch für mich Andor ein absoluter Keeper. Und ich persönlich finde, Andor ist ein super Spiel. Warum? Zum Beispiel mit, keine Ahnung, ich spiele halt auch immer mal, ich spreche das ja immer mal an, dass ich mit vielen Leuten spreche, die jetzt nicht so megamäßige Vielspieler sind wie wir. Aber das sind Spiele, die kann ich auf den Tisch bringen. Eine super geile Losspielanleitung. Du liest eine Seite, ab hier könnt ihr erstmal anfangen zu spielen. Bombe. Muss ich nie erstmal 25 Seiten Anleitung lesen. Klar, wenn ich so ein Lacerda spiele und On Mars, dann habe ich auch Bock, oder wenn ich jetzt ein Twilight Imperium spiele, dann habe ich auch Bock, mir mal 30 Seiten Anleitung durchzulesen. Aber ich will es einfach auch manchmal einfach haben, und das ist auch bei Imperial Assault, kannst du in 5 Minuten erklären, die Leute suchen sich einen Held aus, du machst die Star Wars Musik an und es geht los. Ganz einfach gehalten von der Bewegungssichtlinie, alles super easy, los geht's. So, das sind für mich zum Beispiel Kriterien, wo ich dran festmache, ob es ein gutes Spiel ist.
Darf ich da gleich irgendwie rein?
Klar,
feel free.
Klar. Ja, weil du gerade diese Glückskomponente beziehungsweise Strategiekomponente erwähnt hast. Ich finde, das muss halt ausgewogen sein. Weil auf der einen Seite steht halt, was weiß ich, steht Mensch, ärgere dich nicht oder Kniffel, und auf der anderen Seite hast du Schach. Ja? Und wie du schon sagst, wenn ein Spiel nur aus Mathematik besteht und im Prinzip von vorn bis hinten durchplanbar ist, dann hast du ein Spiel, wo der gewinnt, der im Endeffekt mehr Züge im Voraus denken kann. Und dann bleibt irgendwo, sage ich jetzt mal, der Spielspaß oder irgendwie der kurze Spielspaß für einen netten, geselligen Abend oft halt auf der Strecke, weil es halt dann zu einem reinen Wettkampf wird.
Aber ich hake mal ganz kurz ein, hast du recht, aber wenn ich so ein Spiel spiele, bin ich darauf vorbereitet. Wenn ich mich jetzt natürlich hinsetze und ich spiele ein Schach, dann ist mir bewusst, dass, also, oder wir hatten jetzt mal zuletzt das Beispiel 18xx. Wenn ich mich mit Leuten an einen Tisch setze und 18xx spiele, ist mir auf jeden Fall bewusst, dass mein Schädel raucht und dass es hier darum geht, viel zu planen, viel durchzurechnen. Dann erwarte ich keinen kurzen Spielespaß, ne?
Das meine ich überhaupt nicht, weil natürlich bei einem Expertenspiel raucht dir der Schädel genauso. Die Sache ist aber, dass halt Expertenspiele, zumindest die meisten, immer noch eine gewisse Glückskomponente mit drin haben. Welche Karten du gerade ziehst oder welche Karten du gerade von deinem Deck aufnimmst oder welche Karten dir gerade von deinem Gegner weggenommen werden. Es ist immer noch eine gewisse Glückskomponente, die eben nicht hundertprozentig sozusagen strategisch Zug für Zug durchgeplant werden können. Und dadurch kannst du den anderen einfach auf die Nerven gehen oder kannst zusammen Glücksmomente oder Ärgermomente erleben, die eben gerade diese Glückskomponente eben wieder auslösen. Die hast du, wenn du ein rein mathematisches Spiel hast, hast du diese Momente eigentlich nicht mehr. Also ein Lacerda hat die Momente drin, auch wenn der, sage ich jetzt mal, planbarer ist als jetzt, was weiß ich, ein King of Tokyo oder so.
Aber wenn du zum Beispiel ein Legenden von Andor zum ersten Mal spielst, hast du diese Momente ja auch. Und es gibt jetzt, also auch bei Andor habe ich das Gefühl, es gibt nicht immer nur einen Weg zum Sieg. Also auch da habe ich schon mehrere Strategien gefahren, die auch funktioniert haben. Und wenn du es halt das erste Mal spielst und diese Legenden aufdeckst, passieren ja auch wieder Sachen so, wo du erstmal nicht mit gerechnet hast. Die Nebelplättchen, die du durchsuchen musst, weißt du auch nicht, wann findest du welches Plättchen, was das auch nochmal irgendwie bedingt, ne? Manchmal, je nachdem, wie du würfelst, kann auch sein, dass ein Kampf nicht funktioniert. Also du hast ja trotzdem noch Momente drin. Das Einzige, was du durchrechnen kannst, ist im Prinzip, wenn ich jetzt diesen Gegner töte, geht der Geschichtenerzähler einen vor. Oder wenn ich jetzt nicht töte, bewegen sich die Monster gleich alle so und so und so und so. Aber das finde ich nicht schlimm. Also ich finde das sogar gut.
Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was man für eine Erwartungshaltung hat und was man für eine Spielgruppe hat dann. Ich habe mir da noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Irgendwann habe ich auch mal diese Geschichte erfahren, dass Andor so die Personifizierung des Mathematismus ist dann, ne, der Mathematik ist, dass man da alles durchrechnen kann, aber letztlich ist es, machst du das Spielerlebnis dann da aus der ganzen Sache, ne? Aber da gebe ich dir auch recht, Flo, wenn du jetzt sagst, oh, ich spiele aus dem Bauch raus und so, ich habe ein Spielerlebnis und du hast jemanden dabei, der so das mathematisch richtig berechnet, dann wird es relativ schnell so, dass man sagt, irgendwie entwickelt sich dieser Wettkampf dann so. Könnte zumindest dann dazu führen, letztlich, ja.
Muss ja nicht immer sein. Wie gesagt, ich glaube, wenn man halt beide Seiten ins Extrem denkt, sage ich mal, dann könnte man halt tatsächlich eher das Wettkampfartige eher bei diesen strategischen Spielen sehen. Aber nur ins Extrem gedachte. Wie gesagt, man hat ja im Endeffekt eigentlich nur Mischformen. Ich finde, die müssen halt gut ausgewogen sein. Wenn du ein total strategisches Spiel hast oder das total auf Strategie ausgelegt ist und da ist dann eine Komponente drin, die reiner Zufall ist, dann macht das halt das ganze Spiel kaputt. Dann kannst du noch so stark deine Strategie planen, wenn dir dann irgendeiner mit einem Würfelwurf den Plan von 3 Stunden ruiniert.
Hast du ein Beispiel?
Dann ist das Spiel halt irgendwie broken. Also, keine Ahnung. Mein Spiel im Anfangsstadion? Also, so im Extrem nicht, aber keine Ahnung, wenn du dir zum Beispiel Zombieside nimmst oder sowas, ne? Das ist ja, wo ja der Kampf wirklich reines Würfelglück ist. Ich mag Zombieside, keine Frage, ich spiele das immer noch gern, das steht auch in meinem Regal. Am Ende kommt's dann spitz auf Knopf, was weiß ich, du bist umzingelt von einer Horde von 100 Zombies und dann hängt alles von einem blöden Würfelwurf ab. Ob du jetzt verkackst oder gewinnst.
Das ist
echt
dann
echt gut geplant.
Also ja, gebe ich dir recht, aber Zombieside ist auch so ein Spiel, das ist halt Ameritrash at its best und Ameritrash lebt davon. Aber da finde ich halt auch, da habe ich im Heide auch schon mal drüber gequatscht gehabt, ich meine, da ist es ja, es ist ja auch manchmal sogar thematisch. Also wenn da 100 Zombies auf dich zulaufen, so, dann wirst du halt ein bisschen zittrig und dann hast du halt vielleicht auch Angst und weißt nicht mehr, boah, mache ich das richtig? Und dann machst du Fehler und dann triffst du vielleicht nicht den Kopf, sondern schießt daneben. Also es ist ja auch sogar thematisch. Und andersherum, wenn 100 Zombies in Zombies halt auf dich zulaufen, da kannst du auch mit einem Würfelwurf nichts mehr reißen.
Das stimmt allerdings.
Ja, was ich zum Beispiel.
Schönes Beispiel jetzt.
Ja, ne, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, auf jeden Fall, ja.
Also, was mir jetzt zum Beispiel da völlig auffällt, so dieser schöne Vergleich, so Kniffel auf der einen Seite und Schach auf der anderen Seite. Was für mich auch ein absoluter Keeper ist und was mit seiner Einfachheit eigentlich glänzt, aber trotzdem wieder so viel Spaßmomente erzeugt, ist zum Beispiel Death Throne. Einfach, es ist im Prinzip, sagt man, modifiziertes Kniffel. Aber erstmal so das Artwork, ne, die Charaktere dabei, die sind richtig geil. Die sind irgendwie, fühlen die sich tatsächlich auch alle anders an mit ihren Fähigkeiten. Und letztlich, auch wenn du da so einen Zufallswürfelwurf hast, der entweder richtig gut ist oder aber auch richtig schlecht ist, du kannst mit deinen Handkarten immer noch irgendwie so ein bisschen nachmanipulieren. Und wenn dir einer gerade so den richtigen krassen Schaden reinhauen will, dann spielst du auf einmal die Karte instant und sagst, nee, du musst zwei Würfel neu würfeln oder sowas, ne? Und das ist so ein Spiel, was dann auch wieder weiter gedacht ist, wo man sagt, das hat eigentlich so eine Leichtigkeit, so eine Einfachheit, es ist nicht so unnötig kompliziert, schafft aber auch dann irgendwie wieder so ein bisschen Planbarkeit in dieser Unberechenbarkeit, ne? So dass das nicht nur Zufall ist, sondern dass du das tatsächlich auch ein bisschen befördern kannst an der Stelle, ne? Ist auch so ein Spiel, was ich absolut liebe, ne?
Also was bei mir zum Beispiel auch, gerade wenn das Thema Planbarkeit angeht, zwei absolute Keeper sind, ist einmal Tsukuyomi. Ja, ich meine, Felix hat damals auch selber gesagt, er meinte so, naja, er mag halt auch so Kingmaker-Games nicht, ja, dass irgendwie jemand so mega krass wegziehen kann. Das kannst du bei Tsukuyomi fast gar nicht. Also du kannst das ganze Spiel über letzter gewesen sein von den Punkten. In der letzten Runde holst du alle Punkte und gewinnst das Ding noch. Das finde ich schon mal sehr geil. Das Spiel ist bis zum letzten nicht verloren. Und bei Tsukuyomi ist ja im Prinzip so, du kannst auch alles ausrechnen. Du siehst genau, wenn ich in meine Einheiten jetzt da reingehe, dann habe ich die Stärke, die haben die Verteidigung, so viel Lebenspunkte, das kann ja einen Schaden machen und so weiter und so weiter. Und dann kannst du angreifen, dann siehst du auf deiner Karte schon, was machst du. Du weißt genau, okay, was für einen Impact kann der Gegner auf mich haben, gibst ihm die Karte und er entscheidet dann natürlich noch, was für einen Schaden du kriegst. Super geil. Ich finde, das ist ein richtig, 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 richtig geiles Game. Und was viele ja auch, oder was ja bekannt ist, wenn wir uns jetzt auch mal Gloomhaven angucken. Also wer sagt, dass Gloomhaven nichts mit Mathematik zu tun hat, der lügt. Weil nicht umsonst, du kannst dir genau ausrechnen, okay, also nicht genau, aber du kannst zumindest ausrechnen, okay, ich habe 5 minus 1 Karten. So, jetzt habe ich schon 3 minus 1 Karten raus. Okay, dann sind jetzt noch 2 drin. Ich habe noch irgendwie 17 Karten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine minus 1 Karte oder eine Minuskarte kommt, ist so und so hoch. Also wenn du möchtest, ich spiele so nicht. Ich bin wirklich so impulsiv und sage, ah komm, ich gehe in jede Karte, die ich ziehe, denke ich mir so, und jetzt kommt die mal 2. Okay, doch nicht.
Ich loote die Kiste.
Oh, doch nicht. Ja genau, lauf immer vor, ich hole mir die Kiste. Und aber theoretisch kannst du es auch bei Gloomhaven so machen, dass du wirklich guckst, alles klar, ich habe die und die Modifikatoren sind schon raus, du kannst genau gucken, okay, die und die Karten sind bei den Gegnern gerade schon raus. Wenn du das möchtest, kannst du bei Gloomhaven auch ganz viel rechnen. Und dann, aber ich persönlich finde, machst du auch ein bisschen das Spiel kaputt. Also ich bin wirklich so, es gibt halt so viele Spiele, die werden meiner Meinung nach, ne, dieses maximale Mechanisieren, was ich vorhin schon angesprochen habe, für mich persönlich ist eine subjektive Wahrnehmung, genieße es halt, wenn Spiele impulsiv aus dem Bauch heraus stattfinden. Wenn du einfach mal was machst, was vielleicht total dämlich war, wie der Friede, der mit 2 Schiffen an 5 planetaren Defense-Systemen vorbeifliegt, und dann passiert das mal und dann ist das auch okay und dann weiß ich nicht. Oder du würfelst und es geht halt mal was schief. Ich finde, es muss nicht immer die maximale Immersion sein, es muss nicht immer die maximale Mechanik sein. Ich finde, da hat der Flo gerade eben schon was ganz Richtiges gesagt, so eine Ausgewogenheit aus vielen Elementen ist gut. So, und dann finde ich, kommt es auch immer noch stark darauf an, mit was für einer Gruppe spielst du das, in was für einem Zustand und was für ein Erlebnis kommt dann dabei rum. Keine Ahnung, vielleicht. Ja, vielleicht spiele ich ja mit dem Heidermann 18xx spielen. Wir haben so viel Spaß daran, dass weil wir zwei uns irgendwie dabei noch eine Flasche Gin reinhauen, dass es auf einmal unser Ding ist. Also man Walla weiß es
nein.
Nicht.
Ne? Um mit der Sprache meiner Schüler zu sprechen. Oh, wer weiß.
Aber was würdest du denn jetzt sagen, Flo? Was sind denn jetzt die Komponenten eines guten Spiels, was Materia Prima denn so richtig macht? Warum würdest du den Leuten jetzt ans Herz legen, sich mal Materia Prima anzuschauen? Jetzt wären wir mal ein bisschen gemein hier.
Weil, wie, was ich gerade schon gesagt habe, also diese Ausgewogenheit und zu wissen, was ein Spiel sein will. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Wenn du weißt, was ein wie dein Spiel gespielt werden soll und was du mit diesem Spiel eigentlich machen willst. Und ich bin wirklich lang da gesessen und wir haben auch wirklich viel überlegt und auch, in, wie gesagt, wir haben etliche Testrunden gehabt. Und Materia Prima ist, hat schon einige konfrontative Elemente drin, damit dieses Spiel kompetitiv wird. Also ich meine, du kannst immerhin einen Gegner angreifen. Ja.
Das ist schon mal was.
Das ist, genau. Aber die Sache ist die, dass du ja dem Gegner im dümmsten Fall damit sogar einen Gefallen tust. Wenn du ihm seinen Seelenstein zum Beispiel wegnimmst, weil durch den Catch-up-Mechanismus wird er dann sogar stärker und hat nichts mehr zum Verlieren. Und damit prügelst du sozusagen seinen langfristigen Plan nicht kaputt. Also das heißt, das Spiel, Materia Prima ist eigentlich im besten Sinne sozusagen eigentlich ein Ressourcenmanagement-Strategiespiel. Du musst irgendwie zu deinem Ziel kommen, diesen Stein zu verwirklichen. Und da gibt's unterschiedlichste Wege. Also das heißt, du kannst dir deinen Weg dorthin irgendwie vorbereiten. Und ich habe dann zum Beispiel irgendwann in der Entwicklung habe ich mal angefangen, ich wollte dann irgendwie unbedingt die Interaktion nochmal erhöhen. Da habe ich dann so Special-Action-Karten, die man sich dann eben auch mit den Ressourcen craften konnte, habe ich dann eingeführt, wo du, was weiß ich, dem anderen Gegner Elemente dann stehlen konntest oder in aus seinem Turm irgendwelche Ausrüstungsgegenstände klauen konntest. Wir haben das gespielt einmal, die Partie hat über 6 Stunden gedauert. Und es war eine absolute Katastrophe. Also, weil du halt sozusagen, klar hattest das Spiel viel, viel interaktiver gemacht und klar konntest du den anderen dadurch deutlich mehr ärgern und es gab auch nette Situationen, aber das Grundprinzip des Spiels, dass du sozusagen dir eine Strategie überlegst, die du dann versuchst, natürlich gegenüber Hindernissen irgendwie durchzuführen, das wurde damit total terminiert, weil deine Gegner dir wirklich diese Strategie, die du hattest, wirklich komplett zerschießen konnten. Und so können sie deine Strategie, die du dir oder den Weg, den du dir geplant hast, irgendwie noch beeinflussen oder verlangsamen, aber nicht mehr halt total zerstören. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sowas irgendwie beim Spielen, bei der Spieleentwicklung halt im Auge behält. Mhm. Dass du auch das Spielgefühl, das du eigentlich für dieses Spiel eigentlich hattest oder beim Spielen halt schätzt, dass du diesen Weg beibehältst.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch Spiele, die setzen jetzt gezielt darauf ab, so eine Player-Elimination zu haben, ne? Das heißt, dann bist du hinterher sogar tatsächlich im schlimmsten Falle raus aus dem Spiel. Und zum Thema Keeper. Zum Thema Keeper ist.
Was wir wollen.
Genau, dass ich dann zum Beispiel auch das Gefühl, jetzt, ich habe natürlich jetzt einen großen Keller, wo ich meine Spiele auch deponieren kann, im Westflügel. Und
Auf der Ranch.
Und dann habe ich natürlich irgendwann auch so ein breit gefächertes Angebot, wo ich sage, oh, ich will ein Spiel, das vielleicht das bietet oder das bietet. Das heißt, dementsprechend dehne ich das dann auch groß aus. Aber mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, ich will jetzt nicht das vierte Area Control Spiel haben. Und wenn das nicht tatsächlich so ein krasses Artwork hat oder wirklich so einen innovativen Mechanismus hat, dann hat es das mittlerweile schon schwer bei mir einzuziehen, auch wenn es wahrscheinlich ein gutes neues Spiel ist dann letztlich, ne? Und ich versuche das zumindest, gelingt mir auch nicht immer, aber darauf auch Acht zu geben, dass ich jetzt nicht das 20. Spiel habe, was irgendwie ähnlich ist dann auch, ne?
Und Heider ist maßlos.
Nee, das stimmt. Das ist ja Geschwätz. Das stimmt ja so nicht, ne? Aber
was interessiert mich mein Geschwätz?
Aber ich habe wirklich, glaube ich, für jedes Spielerherz habe ich ein Spiel hier im Keller, denke ich. Und auch für mein Herz, egal worauf ich Lust habe, wie meine Stimmung ist. Und versuche das auch nach wie vor immer zu optimieren. Ne?
Da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Kennt ihr dieses Video, wo du jetzt sagst, wo die Stimmung ist, von diesem österreichischen Radiosender oder so, da ist so irgendwie auch so ein Mega-Stau in Österreich und dann kommt da so ein Typ mit so Glatze und dann ist da so ein Wohnwagen und da steht so ein Typ mit so einer dicken Plauze aus Deutschland. Und dann geht der Typ so hin, guten Morgen, darf ich fragen, wie die Stimmung ist? Und der Typ hält so den Mittelfinger in die Kamera, so! Und dann sagt er so, scheiß Ösiland, sprengt's euch weg. Und dann sagt er noch so, oh, das klingt aber frustrierend. Und der noch so, oh, nie wieder Österreich-Urlaub, vergesst es. Und dann geht er so weg und der so, aber das sind sie ja ein bisschen selber schuld, wenn sie hier im Stau stehen. Ne? Und dann rammt er dem so die ganze Zeit seinen dicken Bauch so, hau ab, komm, hau ab! Und rammt sich so den dicken Bauch die ganze Zeit so gegen den. Da musste ich jetzt gerade mal, weil du gesagt hast, wegen guten Morgen, darf ich fragen, wie die Stimmung ist. Was ich noch ganz kurz zur Materia Prima mal loswerden möchte, der Flo hat ja witzigerweise, wir haben es ja auch schon ein paar Mal, auch zwei, dreimal zusammengespielt, und der Flo sagt irgendwann mal letztens zu mir, ja, Ben, ich weiß ja, du findest das Spiel nicht so gut. ich finde, also um das vielleicht auch nochmal abschließend zu Materia Prima zu sagen, das stimmt nämlich nicht. Ich finde das Spiel tatsächlich sehr gut, aber was ich bei Materia Prima finde, ist, es ist, es gibt ja Spiele, klar, sagt man jetzt bei jedem Spiel, naja, ist immer so ein bisschen von der Gruppe abhängig. Aber, und das ist mir gerade eingefallen, ich finde, in einem Punkt hat Materia Prima Parallelen zu Western Legends. Und jetzt nicht im negativen Sinne, sondern Western Legends hieß ja auch so, ja, dann kannst du halt die ganze Zeit dein Gold schürfen, läufst hin und her und dann gewinnst das Ding. Aber wenn du bei Western Legends das Spiel so spielst, wie es, glaube ich, eigentlich gedacht ist, dass man sich wirklich, es gibt drei Outlaws, es gibt drei Marshals und dann holen die sich die ganze Zeit gegenseitig ab, so, dann wird's halt interaktiv und dann wird's, glaube ich, auch witzig. Und natürlich sehe ich auch die ganzen Kritikpunkte. Ich sehe jetzt Western Legends auch nicht als ultimatives Open-World-Sandbox-Game, nein, aber und bei Materia Prima ist halt auch so, man kann natürlich so nebeneinander herspielen und jeder läuft dann die ganze Zeit einfach immer so hin und her und holt einfach seine Ressourcen und craftet so fröhlich hin und her. Aber, und das finde ich, ist halt auch wieder sehr gut gelungen, du kannst, wenn du ein Sack am Tisch bist, kannst das Spiel auch sehr gemein werden lassen, ne? Indem du halt dann dir irgendwelche miesen Homunkuli craftest und dann rennst du hin und her und haust den Leuten auf die Glocke und klaust ihnen die Elemente und machst und tust. Und das finde ich halt super. Ja, es gibt halt so ein paar Homunkuli, die sind eigentlich, das sind schon so diese Steinviecher so. Die haben dann irgendwie auch so vier Angriffswürfel, die können halt nichts tragen, aber die können dir dann halt auf die Glocke hauen. Und was ich tatsächlich bei Materia Prima noch sehr gut gelungen finde, das hast du tatsächlich ganz gut gemacht, weil du meintest ja auch so.
Tatsächlich.
Also es ist mal ein Punkt, den hast du mal gut gemacht. Nein. Was ich gut finde, ist tatsächlich diese Nummer, wenn du, also die Charaktere haben immer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie auch eine unterschiedliche Anzahl an Aktionen haben, aber du kannst halt, deine Homunkuli haben wieder eigene Aktionen. Das heißt, du hast halt auch mehr Möglichkeiten, ne, weil die auch quasi autark nochmal handeln. Und so hast du, der eine Homunculus hat zum Beispiel, ist super stark im Kämpfen, hat dafür nur zwei Aktionen. Der andere Homunculus kann gar nicht kämpfen, kann dafür ein paar mehr Items tragen, hat vier Aktionen. Und so kannst du dann halt dich variabler aufstellen, dann laufen deine Viecher überall rum, machen und tun. Und das finde ich ist halt tatsächlich echt eine richtig coole Mechanik. Und somit kann man auch seine Viecher mal für sich kämpfen lassen, ohne dass man selber irgendwie im Krisenherd steckt. Und das finde ich macht das Spiel sehr variabel. Vielleicht nochmal, ja?
Um da einzuhaken. Sei es jetzt Western Legends oder vielleicht jetzt Materia Prima, wo man sagt, ja, dann kann man vielleicht das und das machen. Ja, dann, Gottverdammt, wenn ich doch sehe, dass einer die ganze Zeit so eine komische, einfache Taktik fährt, dann ist es doch das Normalste auf der Welt, dass ich sage, ich versau dem jetzt mal die Tour. Also so schenke ich dem den Sieg nicht. Das heißt, es ist ja dann tatsächlich im Spiel auch jedem selbst überlassen. Dieses Nachhaken am Ende, ja, du hast ja nur gewonnen, weil, oder du hast ja nur weil oder nur so gespielt. Ja, wenn das Spiel dann die Möglichkeit bietet, das zu verhindern, dann muss ich die ergreifen und dann ist das Spiel ja auch dann dementsprechend wieder gut, weil es ja nicht nur das zulässt, ich spiele jetzt einfach mal neben mir so her und andere spielen auch neben sich her, sondern dann muss ich meine Taktik halt so umstellen, dass ich das zu meinen Gunsten halt entscheide, ne?
Das haben ja super viele bei Western Legends damals moniert, weil sie gesagt haben, naja, du läufst einfach von der Goldmine hin und her, schürfst die ganze Zeit Gold und holst dir damit die Siegpunkte. Ja, wenn ich dich die ganze Zeit schürfen lasse, dann machst du das. Wenn ich aber schlau bin, renne ich dann immer da rum, hol mir irgendwelche dicken Knarren und wämmst dich die ganze Zeit weg. Und dann spätestens nach der dritten Runde gehst du kein Gold mehr schürfen, weil ich sie die ganze Zeit wegnehme. Punkt.
Aber genau diese stringente Mechanik, wo du dir sagst, okay, ich suche mir jetzt den leichtesten Weg raus, den habe ich ja versucht, über diese geheimen Missionen so ein bisschen auszuhebeln. Also ja. du kannst nicht stur deine Linie fahren, weil du halt eben immer ein bisschen auf die anderen gucken musst. Und da entfaltet sich halt gerade bei Materia Prima halt so die wirklich taktische Komponente, weil du spielst deine Quest, spielst du verdeckt. Und da gibt's zum Beispiel die Quest des Pazifisten. Der muss fast nichts machen, bis auf die Tatsache, dass er das ganze Spiel über nicht kämpfen darf oder selber nicht angreifen darf. Mhm. Das heißt, wenn du alle anderen gewähren lässt und du weißt, du selber bist nicht der Pazifist, kann es sein, dass irgendeiner von den anderen am Spielfeld der Pazifist ist. Das heißt, wenn da irgendeiner durchflutscht, dann gewinnt der einfach das Spiel.
Das heißt, aber das ist ja auch nochmal.
Sollte man vielleicht doch mal einen Nadelstich setzen, um zumindest mal zu gucken, ob er sich verteidigt.
Ja.
Ja, weil sonst, wenn du ihm nämlich dann seinen Seelenstein wegnimmst, wenn du ihn angegriffen hast, dann kommt der Pazifist nämlich ordentlich in Zugzwang, weil er eben nicht wieder angreifen darf, um sich den Seelenstein wiederzuholen. Der muss ihn sich dann aufwendig craften. Ja, also ja. Durch solche Questgeschichten kommt halt dann nochmal so ein bisschen Varianz rein, glaube ich, und eben auch der Zugzwang, dass man nicht einfach sozusagen vor sich hinspielen kann.
Ja. Das, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Gerade eben hatte ich noch was im Kopf, ist okay, jetzt wieder weg.
Tot gequatscht.
Nee, alles gut. Jetzt ist wieder. Ach so, nee, doch nicht.
Ist egal. Wahrscheinlich, wo ich jetzt gerade eingehakt habe und gesagt habe, Western Legend und jeder die Taktik, die er so verfolgen möchte und verfolgen kann.
Nee, ich habe es vergessen. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich würde sagen, wir sind ja auch schon heute tatsächlich unsere längste Folge bisher, damit wir langsam zum Schluss kommen. Und zwar haben wir uns natürlich noch was überlegt. Wenn wir schon mal den Flo hier haben, dann haben wir mit ihm natürlich auch besprochen, dass wir auch ganz gerne eins seiner Spiele verlosen möchten. Und ja, vielleicht, wir haben uns natürlich was überlegt, aber Flo, weil es dein Spiel ist, darfst du natürlich auch sagen, was die Leute machen müssen, damit sie in den Lostopf kommen.
Was für eine Ehre. Ich hab das Gefühl, ich habe heute einen extrem hohen Redeanteil. Das
ist doch gut.
Das freut mich natürlich. Wir würden gerne ein Spiel eben raushauen. Und zwar, ich bin ja schon in Planung meiner Erweiterung. Und da wird es natürlich einen Haufen neuer Charaktere und vor allem auch einen Haufen neuer Homunkuli geben. Und da braucht man Namen dafür, für die Tierchen. Und ja, schreibt mir welche, schreibt uns welche. Wir suchen uns den Besten raus. Oder genau. Wir losen uns erstmal einen raus und dann überlegen wir uns, ob wir den tatsächlich ins Spiel einbauen können.
Genau, also der Hintergedanke ist, ihr kommentiert das Video mit einem möglichen Namen für einen Homunculus. Jeder, der natürlich kommentiert, ist jetzt ist dann in der Verlosung mit und kann natürlich das Spiel gewinnen. Wenn ihr natürlich einen vernünftigen Namen wählt, also wir appellieren jetzt natürlich an euch, dass ihr das Ganze kreativ und vernünftig löst, dann kann es tatsächlich sein, dass dieser Name auch dann im Spiel auf jeden Fall vorkommt. Also deswegen kommentiert auf jeden Fall das Video mit einem Namen für einen Homunculus, wie zum Beispiel
Orchkatzal
oder Funkenkratzal. Funkenkratzler und ey, ohne Scheiß, schade, dass wir es jetzt gesagt haben. Ich wette, hat mein Arsch darauf verwettet, dass irgendeiner Funkenkratzer schreibt.
Wäre auf jeden Fall witzig gewesen.
Jo, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Scheiße, Mann, jetzt kratzen wir zum ersten Mal in der 2-Stunden-Marke.
Ich finde aber, es war auch wieder echt schmooth. Florian, Spaß gemacht mit dir. Vielleicht ersetzen wir den Potte jetzt.
Auf jeden Fall, beim nächsten Mal hast du auch ein vernünftiges Mikro. Ja, dann schickt der Heider dir kurz über eBay mal kurz ein paar Links, dass ihr noch ein Mikro kaufen kannst.
Unfassbar. Nein, es war sehr schön und ich glaube, das Thema mit dem Keeper ist tatsächlich dann noch gar nicht erschöpft. Also da kann man wirklich, hätten wir jetzt noch 4 Stunden reden können, denke ich.
Da kann man auf jeden Fall mal mehr mitmachen, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch letztens noch mal einen Hinweis gekriegt, dass wir vielleicht auch noch mal das Thema Pimp Your Game auch noch mal aufgreifen könnten, dass da auch noch viel Potenzial drin steckt. Also Ideen haben wir genug, uns wird noch nicht langweilig und wir werden den Leuten noch ein bisschen weiter auf den Sack gehen. In diesem Sinne, Flo, danke, dass du die Zeit genommen hast. War auf jeden Fall auch ein cooles weiße Känze, hat Spaß gemacht. Auch wenn wir dem Heider wieder einen Punkt geschenkt haben. Ich muss es jetzt nochmal sagen. Nein, alles gut gelaufen. Und es war mir eine Ehre, heute meine knapp 2 Stunden mit euch zweien zu teilen, Jungs.
Ja, mir auch mit euch. Es hat Spaß gemacht.
Yes. In diesem Sinne, ich bin gespannt, was jetzt die Leute kommentieren. Den Sieger oder die Siegerin kommunizieren wir dann einfach an Flo weiter und dann regeln wir alles Weitere mit Versand etc. Und dann würde ich sagen, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser sehr eloquenten Folge BTS Brett Time Stories mit Heidi und Florian und mit mir, dem Potti. Und jetzt genau, wenn die Sirene an meinem Haus vorbeifährt, würde ich sagen, Tschüssikowski, bis bald, bleib sauber, man sieht sich. Ciao.
Bleib sauber.
Servus.